Hallihallo, ich bin's, Paule. Wie geht's dir da draußen? Es ist eine neue Folge AWFNR am Start.
Wir hören ja zu. Also ich höre zu, wenn mir jemand DMs schickt. Und einer der Hauptwünsche da draußen war, dass ich jemanden von Baywatch Berlin nehme und Joko überrasche. Und einmal im Jahr mache ich das. Und das habe ich jetzt heute gemacht. Und zwar mit Jakob. Jakob ist ein Teil von Baywatch Berlin, auch der Sidekick bei Late Night Berlin, würde man sagen. Und ich bin diehard Fan von Jakob. Der ist der redgewandteste Typ, den ich je kennengelernt habe. Ich liebe seine Formulierung. Ich liebe auch, was er erlebt hat. Ich liebe seinen Humor. Und das alles, hoffe ich, endet jetzt in einem sehr, sehr guten Gespräch, in einem Überraschungsgespräch über alte Zeiten. Joko und Jakob haben ja so manch erlebt gemeinsam. Und ich hoffe, dass ihr da auch Spaß dran habt und damit Spaß habt. Und ihr hört mich wieder in der Werbung, da komme ich kurz zurück. Und ansonsten nächste Woche wieder mit Joko zusammen. Aber diese Woche AWFNR mit Jakob. Wir werden präsentiert von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis. Und ich wünsche euch nochmal viel Spaß mit dieser Folge.
So. Ich soll jetzt einfach sagen, hallo, ich bin Joko, wer ist da? Und bin sehr gespannt, wer da ist.
Hallo, Vinti. Ja! Hier ist deine Lunti-Maus.
Du dumme Sau! Du dumme Sau! Das glaube ich nicht!
Also das ist ja wirklich mal eine kuriose Situation. Erstmal möchte ich mich bei all euren Hörern entschuldigen, dass Paul Ripke nicht in der Lage war, einen echten Prominenten aufzutreiben. Ich meine, der Mann ist in der Formel 1 unterwegs, er kennt Lewis Hamilton, er kennt Nico Rosberg und wahrscheinlich auch den Papst. Und er schafft es, keinen besseren aufzutreiben als mich. Dafür entschuldige ich mich bei den Hörern. Und jetzt können wir eigentlich kurz, bevor ich meine Fragen stelle, die ich vorbereitet habe, möchte ich kurz über die Absurdität des Moments sprechen. Ja?
Erst nach den drei Fragen werde ich auflösen, wer du bist. Ich glaube aber nicht, dass es notwendig ist.
Aber wie ist denn das? Irgendwann kommt dieser Vorstellungstext von Paul und auch auf den, ich meine, wir können den ja jetzt nicht hören. Ne? Also auch da will ich mich im Zweifel entschuldigen, falls er es irgendwie gewagt hat, mich in irgendeiner Weise größer erscheinen zu lassen, als ich bin. Ich bin ein einfacher Herr und wie gesagt, es ist auch wirklich schon enttäuschend, dass sie kein echter Promi ist. Aber wir müssen kurz reden, bevor wir unsere Fragen abarbeiten, beziehungsweise meine Fragen abarbeiten.
Ich habe gar nichts vorbereitet.
Strenge Gliederung für den Tag. Okay. Ich habe eine strenge Gliederung.
Ich weiß, dass du eine strenge Gliederung für den Tag hast.
Müssen wir vielleicht darüber reden, wie unser Tag heute losging. Weil das Bizarre ist, Vinti, dass wir beide, es ist heute Sonntagmorgen und es ist nicht so nur so, dass wir die ganze letzte Woche gemeinsam bei der Arbeit im Studio verbracht haben, sondern wir haben uns heute mit unserem lieben Freund Coach Kevin getroffen im Park, um zusammen Sport zu machen. Und du hast ja wirklich nicht gewusst, dass ich auch deswegen schnell nach Hause muss und die ganze Zeit auf die Uhr geguckt habe, weil wir verabredet waren, ohne dass du das wusstest.
Ja, voll. Und das Absurde war ja dann noch, dass ich dann gesagt habe, so ich wollte sogar mit dir eben noch drüber reden beim Sport. Dann sagte so, das ist immer so spannend. Ich weiß gar nicht, wer da kommt. So, und das wäre noch viel absurder gewesen, wenn wir die Unterhaltung noch geführt hätten. Wie schade eigentlich, dass ich es nicht gesagt habe, weil da habe ich dann neues Fahrrad ausprobieren dürfen und deswegen kam ich nicht dazu, es zu formulieren. Aber wie gut, dann wird das wird ja unser Tag heute quasi.
Das wird unser Tag, nämlich was die HörerInnen auch gar nicht wissen können, ist, also wir haben heute einen Lebemannstag geplant. Ja. Wir haben jetzt seit einer Woche mal wieder frei und du bist in Berlin, was ja auch eine Besonderheit ist. Und deswegen haben wir gesagt, es sind heute nämlich nämlich in Berlin ist der erste warme Tag, 28 Grad stehen auf dem Thermometer. Und wir haben gesagt, diesen Tag, den nutzen wir jetzt wie einen Urlaubstag. Und wir haben mit Sport gestartet, da können wir schon mal auf die Schulter klopfen. Und es ist nicht auszuschließen, dass wenn ich gleich zu dir ins Hotel komme, wo ja ein schöner Balkon angeblich ist, dass wir dann vielleicht auch den ein oder anderen Glas Rosé trinken werden.
Sagt man. Muss aber auch dazu sagen, Jakob, und das vielleicht entschuldigen, vorausschicken, das Schöne ist ja eigentlich an dieser Produktion, so viel Zeit wir jetzt miteinander verbracht haben, das hört sich jetzt so ein bisschen an wie, ne, man hat jetzt eine Woche miteinander verbracht, jetzt machen wir das noch, jetzt machen wir gleich das noch. In diesen Produktionswochen geht's ja auch gar nicht groß, dass man groß andere Menschen sieht, weil man damit ja eine ganze Produktion gefährden würde.
Ja, das stimmt.
Und umso schöner ist es ja eigentlich, dass man so hart limitiert ist auf die Menschen, weil sonst, kennst du das, wenn du so Freizeitstress hast?
Ja,
dass
total.
Du so denkst, oh Gott, jetzt bin ich mal in Berlin, ich muss eigentlich den treffen. Und es ist irgendwie so für mich aber auch so ein Seelenfrieden, den ich da gerade habe, weil ich weiß, ich kann niemanden treffen, außer Menschen aus der Produktion. Ich liebe es, dass du jetzt gleich hier rumkommst. Ich habe, jetzt hätte ich gerade fast einen Namen gesagt, wenn ich vor dem Hotel getroffen habe.
Oh nein, du darfst ja natürlich nicht verraten, wer
ich darf auch nicht verraten, wenn ich gerade vor dem Hotel getroffen habe, aber einer der Personen, die bei uns mit dem Panel sitzen,
ich weiß wen.
Hat sich angemeldet und hat gesagt, das klingt interessant. Vielleicht komme ich später nochmal rum, weil wir haben nämlich festgestellt, dass unsere Zimmer nebeneinander sind. Und ich habe gesagt, du bist das, der immer so laut ist.
Ich habe nur Angst, dass der uns vielleicht auf die Fretze haut. Aber das kann passieren, oder?
Hörst du auf.
Also, ja, Vinti, jetzt sei still. Weil es ist ja hier so in eurem Konzept, dass der Gast hier so ein bisschen das Zepter in die Hand nimmt und
ich liebe,
da habe ich gar keine Sorgen mit. Und ich habe mir überlegt, also ich meine, ihr seid ja auch Podcast-Amateure, ihr schlawinert da so vor euch hin und jetzt muss ja mal ein bisschen Zug rein, ja? Wir starten jetzt mal mit einem richtigen Teasing.
Darf ich noch eine Geschichte einschieben?
Sehr gerne.
Wir haben eben mit Coach Kevin trainiert, ne? Und dann meinte er so, weil ich habe dann gesagt, wie spät ist es denn? Ich muss los, weil ich muss um 11.30 Uhr im Podcast sein. Und dann meinte er nur von wegen so, du hast auch einen Podcast.
Das stimmt. Ja, dann mussten wir ihn erstmal aufklären, dass du eigentlich Podcast-Pionier bist, ne? Wie lange habt ihr euren Podcast jetzt, du und Paul?
Ich weiß gar nicht, viertes Jahr oder so.
Ja, ich weiß noch, jetzt schweifen wir schon ab, aber das ist ja auch das Medium. Ich weiß noch, als du mir erzählt hast, ich mache jetzt einen Podcast und dann dachte ich so, was ist das für ein Scheiß? Was soll das? Wen soll das interessieren? Ich dachte erstmal kurios, was ist das für ein Medium? Da wird gelabert. Wen soll es interessieren? Wieso machst du das? Und vor allen Dingen habe ich mir auch Sorgen gemacht, ob das wohl zu privat werden würde. Und
also ich glaube, wenn ich eins hingekriegt habe in all den Jahren, dass es nicht zu privat geworden ist, weil wir einfach wirklich über so schöne, beliebige Themen sprechen können hier bei AWR. Ja. Aber mittlerweile bist du ja selber, würde ich sagen, ein Podcast-Superstar geworden.
Na, so sehe ich das nicht.
Hast dich in die Rakete von Elon Musk gesetzt und bist an uns vorbeigeflogen.
Das kann man so nicht sagen.
Das ist ja unangenehm. Ne?
Das ist mir unangenehm. Aber jetzt musst du noch mal kurz mir zum Verständnis sagen, also die Leute haben, ich wurde jetzt vorgestellt, ne? Also die ZuhörerInnen
Paul ist dieser Typ, der
nicht Lewis Hamilton ist. Bummer.
Ja.
Aber okay, vielleicht geben wir dem eine Chance. Ja, liebe ZuhörerInnen, geben Sie mir eine Chance, denn ich werde heute ein strenges Regiment führen. Ich sag mal, was heute auf Sie zukommt, hier in der kommenden Stunde.
Also wir duzen unsere Hörer, aber ganz
ist mir egal,
Joko,
ich sieze deine Hörer, weil das sind nämlich nicht meine Hörer. Meine Hörer werden geduzt und Sie, liebe Zuhörer, können ja auch meine Hörer werden. Hören Sie doch mal rein, jeden Freitag Baywatch Berlin. So, also, was erwartet euch heute? Ja, duze ich euch doch. Was erwartet euch heute? Also, zum einen wurde mir aufgetragen von Paul Ripke, Fragen zu überlegen. Eigentlich nur drei. Ich habe ein paar mehr. Vielleicht wähle ich aber auch die drei schönsten aus. Dann habe ich mir ein paar Überschriften überlegt. Ich möchte heute mit dir reden über eine Nacht in Monte Carlo, Neujahr in Kapstadt, Geburtstag bei der Formel 1. Diese drei Kapitel möchte ich heute mit dir besprechen. Und ich glaube, dass diese gemeinsamen Erlebnisse auch ein bisschen nochmal mehr beschreiben, wer du bist. Und ich möchte die Leute an die Hand nehmen und ein paar schöne Anekdoten mit dir tauschen.
Geburtstag bei der Formel 1.
Und da denke ich so gern dran zurück. Da kommen wir vielleicht im Verlauf zu, weil du hast ja gerade schon, weil wir haben ja gerade schon erzählt, wir machen heute einen Lebemanns-Urlaubstag in Berlin und wir sind ja auch Urlaubsbuddies. Deswegen haben wir eigentlich schöne Sachen auf der ganzen Welt erlebt, ne, in unseren Urlauben.
Stimmt. Ja.
Aber jetzt starte ich mal mit meiner ersten Frage. Pass auf.
Bitte.
Was ist das Schönste daran, für dich im Fernsehen zu sein?
Das Schönste?
Was ist das Schönste daran?
Das klingt jetzt sehr romantisch oder fast pathetisch, aber ich glaube, am meisten Spaß habe ich daran, dass ich mit all diesen Menschen, die irgendwie wirklich eher Freunde geworden sind, als dass sie Kollegen sind oder KollegInnen sind, einfach Zeit verbringen zu können. So. Und so sehr man sich dann manchmal auch in den Haaren hängt, so sehr weiß man, dass man da steht und gemeinsam für die gute Sache, nämlich Unterhaltung kämpft und da irgendwie viel Spaß und Freude dran hat und da immer offen für das Wort eines jeden oder einer jeden ist. Und diese gemeinsame Zeit, die man da verbringt. Und ich glaube auch wirklich, dieses Gefühl, also diese Vorfreude, diese Energie, die in mir aufkommt, so sehr ich manchmal denke, bin ich da richtig in dem Feld und ist das wirklich mein Job so und kann ich das so, wie man mir das immer zuträgt? Das ist ja dann immer Außenwahrnehmung und Selbstwahrnehmung sind ja gerne mal zwei Paar Schuhe. So sehr merke ich dann, wie jetzt gerade, wenn wir in so einer Produktion stecken, dass ich eigentlich nichts anderes machen wollen würde, als den einen Kernjob, muss man ja fairerweise bei mir sagen, weil das einfach so ultra Bock macht. Ne? Also wenn man so merkt, dass ich kann es mir nur vorstellen, dass es beim Surfen so ähnlich sein muss, wenn man eine Welle richtig gut erwischt und dann so den perfekten Ride hinlegt. Und wenn man diese Welle oder diesen Punkt in der Show erwischt, dass man dann wirklich so diese Showwelle reiten kann, das macht halt wahnsinnig Spaß und das auch dann immer in diesem Miteinander. Also ich glaube, ich wäre ganz schlecht darin, Dinge ganz für mich alleine zu machen. Da unterscheide ich mich krass von Paul, der ja immer jemand ist, der dann immer so für Dinge für sich machen muss und für sich auch eigentlich am liebsten dann im Beruflichen agiert und dann so eine One-Man-Show ist. So sehr bin ich halt immer wahnsinnig glücklich darüber, was für eine absurde Mischung an Menschen man um sich geschart hat, aber alle irgendwie für das gleiche Ziel leben. Und das ist einfach Spaß an guter Unterhaltung zu haben, die dann am Ende des Tages Menschen vom Fernsehen eine gute Zeit bereitet.
Aber da muss ich nochmal dranbleiben, weil gewisse Aspekte, die du jetzt genannt hast, die könntest du ja auch haben, ohne dass man dich dabei filmt. Ne? Also du könntest ja auch einen Beruf haben hinter der Kamera und hättest dann trotzdem so dieses Teamgefühl und das Gefühl, gute Unterhaltung zu machen. Aber was ist so der Kern? Also was ist so wirklich das eine schöne, da rauszutreten und da sind 10 Kameras und das Licht ist an. Was löst es in dir aus und was ist so dieses Gefühl, für das du es machst?
Das klingt jetzt vielleicht dann eher ernüchternd, aber ich glaube, dass da Kameras stehen, das stresst mich fast immer eher, weil du weißt es ja auch, ne? Du musst immer das rote Licht suchen. Und dann gibt es ja auch gerne mal Takes, wo es dann heißt, nee, der Eike läuft gleich erst los, du musst da hinten beim Stefan in der 1 sein. Es ist es gar nicht so. Also ich glaube, das ist nicht das, was mich triggert. Also ich habe in dem Moment zwar total das Bewusstsein davon, dass das irgendwann rausgeht und ausgestrahlt wird, aber ich habe dann immer so viel mehr den Fokus auf die Situation. Also meine Annahme ist, dass wenn wir in einer Show eine gute Zeit haben, und sei das von MTV Home angefangen bis heute zu von mir aus, wer steht mir die Show, dann denke ich mir immer, wenn wir eine gute Zeit hatten oder haben, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Menschen das vor dem Fernseher auch haben. Und deswegen bin ich gar nicht so sehr im Kopf bei den Leuten draußen, eher vielleicht in so Momenten, wo man Sachen erklärt, sondern im Kopf bin ich immer total in diesem kleinen Ökosystem im Studio, wo ich mir wirklich selten Gedanken darum mache, ob es die Kamera jetzt bräuchte oder ob ich das nicht auch im Radio herstellen könnte, stimmungsmäßig. Ich meine, wir haben ja schon mal Radio zusammen gemacht.
Das stimmt, ja.
Ja, dazu noch Radio bei Fritz gemacht, das habe ich genau. Zweimal, glaube ich sogar, ne?
Ja, stimmt.
Haben wir zweimal zusammen deine Radiosendung da gemacht, aber ich glaube, dass vor allen Dingen glaube ich, dass das Medium, was ich mir da ausgesucht habe, von mir gar nicht so aktiv gewählt wurde. Das war ja dann eher so, mein Gott, jetzt mal blöd gesagt, hätte ich ein Praktikum bei einem Fotografen gemacht. Man kann ja auch mit Bildern unterhalten. Wer weiß, ob vielleicht irgendwas Fotografisches aus mir entstanden wäre. Ich glaube halt einfach nur, ich habe ein Praktikum in einer Fernsehproduktion gemacht damals als erstes. Und damit war dann so für mich, die Welt fand ich spannend, das fand ich interessant und deswegen hat sich das eine aus dem anderen da entwickelt. Aber mache ich mir wirklich nicht und habe ich mir auch noch nie groß Gedanken drum gemacht, ob das Fernsehen mich unterhaltungstechnisch anders abholt oder ich die Leute anders abhole, als wenn ich es in einem anderen Medium mache. Also ich mag den Moment, den gibt's nur leider gerade nicht, wenn man rauskommt und die Leute ausrasten. Das ja, muss ich stimmt, sagen, das da, fehlt, da, bin ich, ne? Da bin ich ja voll, da bin ich schon so ein, so, das triggert mich ganz gut. Im Sinne von, dass man dann da so rauskommt in die Leute. Die Leute freuen sich so, und solange das passiert, weiß man immer
noch. Die geben eine Energie ab irgendwie, ne?
Ja, genau, genau. Die haben so eine, also eigentlich, du bist selber schon total pumped und hast total Bock und willst raus und hast irgendwie Spaß daran, gleichzeitig aber auch sehr großen Respekt davor, weil dann irgendwie gerade ich, du weißt es, so eine komplette Sendung auf der Pfanne haben, ist jetzt nicht meine größte Stärke. Deswegen bin ich auch immer noch sehr, sehr nervös vor jeder einzelnen Sendung, was aber auch, glaube ich, solange das nicht, wenn das nicht mehr da ist, sollte ich, glaube ich, aufhören. Deswegen mag ich das auch total, dieses Gefühl von, kann ich das? Und das bringt dann auch die Konzentration. Aber dann so auf diesem Teppich da reingetragen zu werden, der dann so voller Energie ist und man sich so über die Füße daran aufladen kann, das macht dann schon wahnsinnig Spaß. Also das ist so, glaube ich, die Potenz von dem ist, glaube ich, nur noch am Ende, keine Ahnung, auf einer Bühne im Olympiastadion stehen und ein Rockkonzert spielen oder halt, keine Ahnung, bei irgendeinem Bundesliga-Verein zu spielen und ein Tor zu schießen. So, ich glaube, das sind so ähnliche Momente möglich. Die Potenz kann ich mir nicht vorstellen, aber die Welt als solches, dass man Menschen hat, die sich darauf freuen, dass man aus einem schwarzen Loch auf eine Bühne tritt, so, das ist auch vielleicht ganz gut, dass man sich da nicht allzu viele Gedanken drum macht. Ich finde es total schön, also ich möchte jetzt gerade ganz kurz mal loswerden, dass ich total schön finde, dass du da bist, weil ich mag's, man merkt dir immer total an, wenn du so, du hast so ein gutes Wesen, wenn du andere Leute in den Mittelpunkt stellen möchtest. Das finde ich total spannend. Ach, bei dir.
Du bist ja lieb.
Dann nimmst du dich selber so komplett zurück und rollst wirklich den roten Teppich aus. Und das ist gerade so, ich weiß noch, als wir deine Radiosendung zusammen gemacht haben, warst du auch so ultra caring. Du warst so, ey, pass auf, dann machen wir das. Und dir war ganz wichtig, dass man da ein gutes Gefühl hat. Ich merke gerade richtig, wie du ein gutes Gefühl erzeugen möchtest. Und ich muss dir sagen, es gelingt dir nicht. Nein, aber das Schöne ist, dass du auch bei deiner Radiosendung damals, als wir zusammen gemacht haben, da warst du so total caring. Da hast du dir so Mühe gegeben, dass man gut vorbereitet ist. Und hast du gesagt, dann machen wir das, dann machen wir das, dann machen wir das. Und du bemerkst gerade so richtig, du hast ja auch dir Gedanken gemacht. So. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zwischen dir und mir. ich kann mich, nein, das ist aber wirklich auch so, das auf eine Art mag ich das total an dem Format, weil man kann sich nicht vorbereiten und du weißt, wie sehr mir das liegt.
Ja.
Zeitgleich ist es aber gerade total angenehm, deine Stimme zu hören. Ich finde es halt nach wie vor ultra bizarr, zu wissen, dass wir den ganzen Morgen schon miteinander verbracht haben, jetzt den Podcast zusammen machen und den ganzen restlichen Tag wahrscheinlich miteinander verbringen.
Ja, weil das war Paul ganz wichtig und ich verstehe das als ebenfalls altes Showpferd, dass wir uns nicht sehen und dass es hier eine echte Überraschung gibt. Und er hat auch gesagt, das ist ganz wichtig, weil ich habe gesagt, wir sehen uns dann eh, können wir es dann nicht zusammen machen, dann komme ich einfach ins Hotelzimmer geplatzt. Hat gesagt, nein, ihr sollt euch nicht sehen und das ist unser Konzept und dem unterwerfen wir uns. Und deswegen mache ich jetzt auch weiter mit der zweiten Frage.
Entschuldige.
Und da möchte ich anfangen mit einer Beobachtung, weil ich habe darüber nachgedacht, was aus meiner Sicht dein größtes Talent ist. Und ich weiß nicht, vielleicht überrascht dich das auch gar nicht, aber ich finde, eines deiner größten Talente, und deswegen musst du auch ins Fernsehen, ist deine Ausstrahlung. Du hast eine ganz positive Ausstrahlung und das Tolle daran ist ja, dass das etwas ist, was man nicht lernen kann und da kann man nicht vorher im Computer sich hinsetzen, das irgendwie aufschreiben und das dann machen, sondern das hat man oder das hat man nicht. Und weißt du, wann mir das so richtig klar geworden ist? Also im Fernsehen habe ich es schon immer gedacht.
Als du mich das erste Mal gesehen hast?
Nein, überhaupt nicht. Da dachte ich, warte, ein Depp. Nein, Quatsch. Nee, aber ich denke gerade an eine ganz konkrete Situation. Da saßen wir.
Das ist mir nur sehr unangenehm, deswegen.
Das verstehe ich.
Versuche ich mit so Übersprungsgags wie, als du mich das erste Mal gesehen hast, die Situation etwas erträglicher zu machen.
Nee, also da saß ich am Frühstückstisch in einem unserer Urlaube. Will ich jetzt gar nicht konkreter sagen, was und wie und wo, aber ich saß am Frühstückstisch und hatte irgendwie schlechte Laune. Warum auch immer. Und du schläfst ja gern ein bisschen länger und dann kamst du runter und da gab's so drei Stufen bis zum Frühstückstisch. Ja. Und du bist die drei Stufen so reingekommen und alle, die da waren, ohne das konkreter zu machen, denen hast du ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, weil du einfach so gestrahlt hast und dann hattest du auch im Sommer so hattest du so lustige Sachen an, weil du hattest doch diese,
erzähl's ruhig, mir ist mir nicht unangenehm, kannst du gerne erzählen.
Lustige Hose, weißt du, die so mit dieser Druck, die habe ich mir dann auch noch gekauft, diese Shorts, eine dunkelblaue Leinenshorts, ne, mit so Mustern drauf und dazu passend das Hemd.
Das ist ein Pyjama.
Eigentlich
ist ein Pyjama und alle rasten immer aus, dass ich halt auch mein Lieblingsmove ist es, damit aufzuwachen. Mein schönster Urlaub war mal in Griechenland mit diesem Ding. Da bin ich mit aufgewacht, damit bin ich zum Frühstück gegangen, ich bin damit an den Pool gegangen und ich bin damit wieder eingeschlafen, weil das einfach so ein Outfit ist, das kann man den ganzen Tag tragen, so ein leichter Leinenpyjama bedruckt. Und,
ja, sehr schön, sehr schick.
Ja, sehr, sehr, sehr gut. Ja,
runter, dann habe ich dich angeguckt und hatte gute Laune. Und ach, da hat es irgendwie bei mir Klick gemacht und das war ein ganz kleiner Moment nur, aber an den kann ich mich so richtig, glaube ich, werde ich mich mein Leben lang erinnern, weil mir da nochmal so klar geworden ist, dass das eben so ein wirklich großes Talent ist. Und letztendlich machst du nichts anderes, wenn du da rauskommst in die Sendung und du hast diese Ausstrahlung und du hast eben dann auch die Fähigkeit, die auf deine Gäste zu übertragen. Und deswegen immer, wenn wir konzeptionell so zusammensitzen und dann überlegen, was könnte denn Joko für eine Sendung machen? Und auch bis es zu dem Quiz kam, war es irgendwie diesmal ein besonders langer Weg, ne? Und du warst ja auch, das ging ja fast anderthalb Jahre, muss man sagen, ne? Wo du auch immer wieder in unzähligen Meetings mit uns da gesessen hast und wir haben überlegt haben, wir haben ja auch in eine ganz andere Richtung überlegt. Und egal was.
Wir hatten ja eigentlich drei Formate, bevor wir das hatten, ja.
Genau, und egal was da so auf dem Tisch war, ist immer der Satz gefallen, ja, Joko, wir brauchen was mit guter Laune. Joko muss die Leute zusammenholen und das müssen wir ausspielen. Mhm. Und vielleicht ist es auch ein Mini-Geheimnis an diesem Quiz, dass Quiz eigentlich in Deutschland sowas, ne, Spießiges, Eingefahrenes und auch so ein bisschen trocken Deutsches ist und irgendwie durch deine gute Laune und durch dieser riesige Spaß, der sich da entfaltet, ne, beim Zuschauen und ja auch beim Produzieren. Dass das vielleicht das Geheimnis ist. Aber sind ja alles Feststellungen. Jetzt kommt auch die Frage.
Bin gespannt.
Da habe ich dich neulich schon mal gefragt übrigens. Wie kann man jemand, der so eine Ausstrahlung hat und der wirklich so ein positiver Typ auch ist, wie kann man den verärgern?
Stimmt, das hast du schon mal gesagt. Du hast gesagt, wie kann man sich mit dir überhaupt streiten? Ja. Ich glaube, wenn man... Also es hat zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, nur weil man halt, ich nenne es mal leichtfüßiger ist, ja, und nicht immer alles irgendwie komplett in Frage stellt oder nicht immer aus Konfrontation versucht, Energie zu ziehen, um dann daraus wieder was Neues zu formen, bin ich halt immer eher sehr inklusiv und habe immer Bock, dass irgendwie alle daran beteiligt sind und jeder was geben kann. Wenn man das dann aber untergräbt und so mir das Gefühl gibt, dass das, was ich so an Leichtigkeit in so einem, zum Beispiel in der Produktion oder generell auch im Leben im Umgang mit Freunden, habe, wenn man das so als selbstverständlich voraussetzt, dass ich immer gutmütig bin, dann werde ich ganz schwermütig und dann bin ich auch, glaube ich, schwer wieder auf Spur zu bekommen, weil das finde ich dann wenig wertschätzend, weil ich hoffe immer, dass die andere Seite sieht, dass man da schon auch einen großen Schritt immer macht, wenn man Situationen, die vielleicht etwas komplexer oder schwieriger sind, dass ich da nicht immer unbedingt auf meiner Position beharre, um ans Ergebnis zu kommen, sondern gerne auch bereit bin, der anderen Seite sehr weit entgegenzukommen, um einfach für diese Harmonie, die ich leider Gottes immer brauche, zu sorgen. So. Und das ist, glaube ich, dann die eine Ebene, ist das nicht ernst nehmen der Leichtigkeit und dass Leichtigkeit nicht mit interessiert mich nicht zu verstehen ist, sondern das ist halt meine Art, wie ich Dinge angehe. Und wenn das dann nicht gegeben ist, resultiert daraus meistens dann so ein sehr verbitterter Joko, den es durchaus auch gibt, der dann ich werde besser da drin, merke ich selber für mich so aus Lebenserfahrungsbereichen zu sagen, Punkt hintermachen, ist passiert, macht keinen Sinn, jetzt weiter darüber nachzudenken, so happened in the past mäßig. Ich muss ja nach vorne gucken, ne? If you want my future, forget my past, Spice Girls mäßig. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, das Einzige, was ich nicht mag, wo ich immer wieder in die Position komme, dass ich mir dann denke, ey Mann, das ist jetzt unnötig. Wenn ich jetzt hier ein Arschloch wäre, dann könnte ich ganz schnell an den Punkt kommen, dass alle sagen, okay, oder nicht alle, sondern auch Freunde im Miteinander. So, ich bin immer eher daran interessiert, dass es den anderen gut geht. Und ich glaube, das könnte man als Schwäche auslegen, im Sinne von, wo bin ich denn in der Rechnung? Aber mir geht es halt gut, wenn es anderen gut geht. Und deswegen möchte ich immer, dass es anderen gut geht, weil es mir dann gut geht. Und wenn Leute das aber nicht wertschätzen und das ausnutzen, dann kann ich sehr, 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 sehr pieksig werden.
Das ist ja vielleicht gerade so ein bisschen abstrakt. Ich versuche mal so ein Bild dafür zu malen. Ne? Ich sehe gerade so eine so ein Sonntag und da wird so ein Kuchentablett auf den Tisch gestellt für alle. Da sind so 6 verschiedene Sachen drauf und dann würdest du immer eher sagen, ja, nehmt euch erstmal. Und genau. Wenn man dann dir was übrig lässt und alle glücklich sind, dann bist du auch zufrieden. Wenn man aber jetzt auch noch das letzte Stück frisst und nicht darauf achtet, dass der sich schon zurückgenommen hat, auch seinen Kuchen kriegt, dann kannst du, glaube ich, richtig sauer werden. Ne?
Ja, aber also das Kuchenbild ist ein gutes. Ich würde jetzt aber für ein Stück Kuchen nicht der pieksige Joko werden.
Ich
und sagen, schon. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich habe euch die ganze Zeit. Das ist schon immer so. Ich habe dann kurz, ich liebe zum Beispiel Mohnkuchen über alles. Ne? Mm. Und wenn dann da ein Stück Mohnkuchen drauf ist und man sitzt, bitte?
Lecker, habe ich gesagt.
Naja, ja, voll. Aber wenn dann da ein Stück Mohnkuchen drauf ist und da sitzen Menschen mit am Tisch, die wissen, wie sehr ich Mohnkuchen liebe und ich sage so, nee, nimm du doch zuerst und die nimmt sich dann das Stück Mohnkuchen. Hast du vielleicht nicht Unrecht? Bin ich kurz ein bisschen gekränkt, aber denke mir so, naja gut, hättest du dir auch zuerst den Mohnkuchen nehmen können, du Idiot. Aber das meine ich mit, man wird da, glaube ich, ein bisschen lebenserfahrener. Auch seine, also ich weiß, dass das, Klaas hat mal so schön gesagt, Joko, du hältst immer so lange die Schnauze und du bist immer so irgendwie cool mit allen Entscheidungen, dass man immer Angst davor hat, wann ist der Moment da, dass bei der Entscheidung ist komplett explodiert.
Nee, ich glaube, die Schwierigkeit für andere ist in dem Umgang, ne, wenn man eigentlich so ein harmoniebedürftiger, umgänglicher Typ ist, dass du vielleicht auch dann zu wenig direkt bist, ne? Und deswegen überträgst du anderen die Verantwortung, dir den Raum auch mitzulassen, ne? Und mit zu überlegen, was du wollen 100%, würdest.
100% richtig beobachtet. Und ich glaube, das ist dann das, was dann dazu führt, dass ich pieksig werde, ist halt, wenn das halt nicht passiert. Ne? Also, dass dieser Raum von denen nicht mitgedacht wird, den ich aber gebe. Und das ist so das, was ich dann als wenig wertschätzend empfinde, aber vielleicht auch eine totale Schwäche von mir ist, einfach nicht klare Ansagen zu machen. Ich meine, wie oft hatten wir die Situation, dass dann da ein Gast oder eine Gästin sitzt und sagt, Vor- und Nachname und ich sag dann so, ach, Nachname reicht mir, einfach um der Nette zu sein so. Und ich weiß halt einfach, nee, das funktioniert nicht, weil ich brauche den Vor- und Nachname und muss dann sagen, nee, sorry, tut mir leid, das ist totaler Quatsch, was ich gerade gesagt habe, wir brauchen hier klare Regeln und vielleicht ist das Quiz sogar so ein bisschen so, dass es mich ein wenig in die Richtung erzieht, dass man da besser wird und aber ich finde wirklich und das meine ich ganz ehrlich und das finde ich ganz toll tatsächlich. Und toll ist da vielleicht ein sehr kleines Wort für, aber das ist für mich, beschreibt das am besten. Ich merke, dass ich mit 42 einfach an ganz vielen Punkten ganz andere Haltungen entwickelt habe und auch innerhalb der letzten 2 Jahre zum Beispiel erst. Also wo ich wirklich feststelle, dass eine gewisse Lebenserfahrung dazu führt, dass man Dinge leichter, aber auch dann durchaus ernster sieht, wo ich vielleicht früher lockerer gewesen wäre und dann einfordert. Und das finde ich total positiv. Das mag ich.
Bevor meine dritte Frage kommt, schiebe ich eine Frage ein.
Ja.
Um ein bisschen Leichtigkeit auch nochmal reinzubringen.
Ja, bitte, gerne.
Was ist dein aktueller Lieblingshit, dein Lieblingssong?
Ah, ich habe 2. Einmal, und da freue ich mich sehr drüber, die Band Provinz, so eine gute Band, ich glaube, die kommt irgendwie aus Ravensburg oder so. Ich bin, Entschuldigung, wenn ich jetzt ganz falsch liege, aber irgendwo aus dem Bayerischen da unten, haben einen Song, der heißt Großstadt.
Ja, den kenne ich auch. Ich glaube, da waren auch bei uns bei Late Night. Oder das war zumindest im Gespräch, weiß ich gerade nicht.
Ja, nee, ich glaube, die waren sogar bei euch. Das Lustige
ist,
ich hatte Cutter dann hier, uns Cutter aus der Florida, hatte ich dann die Band geschickt und meinte, ey Cutter, kennst du Provinz? Dann meinte sie, ja, kenne ich, waren sogar schon bei Late Night. Also ich glaube, damit waren die bei euch. Habe ich aber da dann, das war wahrscheinlich eine Folge, die ich dann nicht gesehen habe.
Liebe Grüße, müssen wir sagen.
Shoutout an die Band. Nee, und die habe ich auf irgendeiner Rückfahrt von Berlin nach München entdeckt, wenn man dann so Spotify durchforstet und dann der Algorithmus einem dann einen Gefallen tut und so eine Band hervortut, da war ich ganz selig. Und ich sitze sogar gerade hier, weil das fand ich ganz süß wiederum von Cutter. Es geht ja dann auch immer darum, wie macht man bei einer Show jemandem einen guten Start und was legt man den Gästen in die Kabine und dass man da so ein bisschen was Persönliches hat. Und
na, dein Cutter kümmert sich um alle Gäste, alle Bands, alle Promis, die werden von Cutter handgepickt und kommen dann in die Sendung.
Ja, genau, und das macht sie auch wirklich ganz, ganz, also wirklich Zucker, besser kann man es nicht machen. Und bei mir lag als jetzt die Produktion losgegangen ist die Woche, lag bei mir ein Album von Provinz unterschrieben für Joko. Und
das ist ja süß.
Wirklich, das freut mich riesig, weil das sind so, und das ist zum Beispiel Aufmerksamkeit in Perfektion. Also das weiß ich so sehr zu schätzen. Du kannst mir eine Million überweisen oder ein Album von Provinz hinlegen. Da freue ich mich mehr über das Album von Provinz.
Bei mir ist andersrum.
Du kommst auch noch an den Punkt, dass du nicht mehr über das Album von Provinz
weißt. Ja, sicher, sicher.
Die kommen übrigens aus dem Oberschwäbischen. Ich habe ja gerade, also nicht, ich dachte irgendwie Ravensburg, keine Ahnung. Ich weiß auch, dass sie irgendwie Popakademie Mannheim waren. Genau, und das ist der eine Song. Und ansonsten habe ich gerade, warte, jetzt muss ich aber gucken, weil bei Chili bin ich mir immer nicht sicher, wie die Songs heißen. Wo habe ich denn hier meine Playlisten? Jetzt habe ich kurz mein Telefon hier zur Hand genommen. Oh, und gestern habe ich Bilderbuch mal wieder angefangen zu hören, habe ich ewig nicht mehr gehört, die Band. Auch mega. Liebe ich. So, nee, hier, was? Jeden Tag Daily Drive. Was? Dein Mix aus News und Musik? Nee, nicht jetzt entdecken. Mann, oh, warum kann diese App denn nicht einfach so funktionieren, wie ich will? Hier, Chili. Das Daft Punk Medley ist es, genau.
Von jetzt sag's nochmal genauer.
Bitte?
Also, Chili Gonzales, Daft Punk.
Chili Gonzales, Daft Punk Medley, ja. Sehr ruhig.
Ah, das kenne ich ja, das ist super. Aber pass auf mit der GEMA, Vinti, das darfst du nicht anspielen. Das müssen die ZuhörerInnen jetzt einfach mal zu Hause anmachen.
Ja, aber oder? Ich glaub, unter 7 Sekunden geht immer.
Ah ja, cool. Dann haben sie es jetzt in bester Qualität gehört. So übrigens, so wollen Künstler das gerne. Also wenn man Künstler fragt, die Musik machen, wie soll man ihre Musik hören, dann sagen die immer so am besten so in ganz schlechter Qualität vom iPhone abspielen.
Ja, vielleicht faden wir da einfach an der Position. Vielleicht schneiden wir es einfach souverän an dieser Position rein.
Das ist gut, das ist gut.
Und ja. Wir hören darüber. Nee, aber das mag ich gern. Und ansonsten Klassiker, also das wäre dann das dritte Lied, I'm Still Standing, ne, Elton John.
Ach toll.
Liebe ich vor allen Dingen dann, wenn man es lange nicht gehört hat, weil es dann eine unfassbare Energie besitzt, die einen dann so richtig antreibt. Da zum Beispiel, ich hatte jetzt öfter in dieser Pandemie Schlätte Laune und war irgendwie nicht gut drupp und dann habe ich mir den Song angehört und der hat mich immer wieder aus dem Loch gerissen. Das finde ich richtig toll.
Hast du mal Elton John live gesehen?
Nee, du?
Ja, ich schon. Ich glaube, in der Waldbühne, das war wirklich
nein!
Toll. Doch, das war toll.
Auch noch das Konzert, also ja. Auch noch das ultra geilste Konzert der Welt wahrscheinlich.
Ja, ja, das war ein Sommertag, ich glaube im Juni.
Nein,
Juli. Ich
wollte gerade fragen, sag mir jetzt nicht, es war noch ein lauer Sommerabend.
Und das war so toll. Und einfach irgendwie so schön, ihn mal zu erleben, weil ich bin auch wirklich riesengroßer Elton John-Fan.
Ja, das weiß ich, ja.
Wobei ich sagen muss, er ist halt wirklich auch schon in einem entsprechenden Alter und er kommt nicht mehr so hoch, ne? Und seine Stimme ist einfach ein bisschen tiefer geworden. Deswegen.
Du meinst, ich dachte körperlich.
Die Stimme ist tiefer als früher und deswegen erwischt er manche Töne nicht und hat deswegen viele Songs, die man anders im Ohr hat, einfach so in Tonlage tiefer gesungen. Und das war dann manchmal so ein bisschen, dass ich dachte, das habe ich irgendwie anders im Ohr. Da fällt mir übrigens ein, bei der Waldbühne, da habe ich auch mal die Rolling Stones gesehen. Das war so geil, das war so toll. Boah. Und dann habe ich es irgendwie ganz schnell zum Auto geschafft. Und das ist bei der Waldbühne so, bei der Waldbühne ist es so, wenn du da der Superstar bist, dann wirst du mit dem Bus bis an die Bühne rangefahren. Kannst dann aus dem Auto aussteigen und auf die Bühne. Und ich bin dann zurückgefahren durch Berlin. Ich wohne im Osten von Berlin. Die Waldbühne ist ganz tief im Westen. Und fahre so durch Berlin. Und auf einmal sehe ich, wie der Bus, den ich noch gesehen hatte, auch von meinem Zuschauerplatz, mit den Stones vor mir fährt. Noch so ein bisschen Polizei vorne und hinten. Und die Stones schlafen immer im Adlon. Und das ist einfach so der Weg. Wenn ich nach Haus fahre, fahre ich da vorbei. Und dann war es so toll, weil dann hatte ich nochmal so die Erinnerung vom Konzert. Geil. Und hab dir dann nochmal Sympathy for the Devil angemacht und bin dann hinter den Stones hergefahren. Das war so ein richtig toller Berlin-Moment. Irgendwie cool.
Ach, mega gut.
Ich möchte auch noch.
Hast du auch gewunken? Bist du nebenher gefahren, hast gehupt und hast so oben aus dem Fenster rausgewunken?
War mir zu peinlich. Ich möchte auch noch einen Song nennen, den ich gerade wahnsinnig gern höre.
Ja, bitte.
Ich
hätte dir die Frage jetzt schon noch gestellt.
Ist ja nicht schlimm. Wir haben ja heute Muttertag, heute ist der 9. Mai. Am 11. Mai, genau, am Dienstag, da ist Materia bei uns. Und das ist ja eigentlich ein ganz schöner roter Faden, weil Materia war ja auch in der letzten Folge hier bei euch mit Paul. Echt eine tolle Folge, die ich sehr, sehr gerne gehört habe. Kann ich nur jedem empfehlen. Und dann ist er bei uns, bei Late Night Berlin, tritt dort auf. Und ich finde seinen aktuellen Song, da ist Paradise Delay, der ist von Materia und DJ Kotze. Den höre ich gerade rauf und runter, weil der im Grunde den Hedonismus einer Clubnacht beschreibt, wo Martin immer der Letzte ist und irgendwie nicht genug kriegen kann. Und er sagt, God is a DJ, ist ja auch ein gutes Zitat. Und den Beat betet er an da. Und der ist immer der Letzte und die Jungs sind alle schon weg. Und ehrlich gesagt, jetzt so auf den letzten Metern der Pandemie sehne ich mich genau nach so einem Abend.
Voll, ne?
Wo man echt keine Gefangenen macht und die Nacht zum Tag macht. Und das ist da für mich so ein richtig guter Song, der das in mir auslöst und mir so ein bisschen auch Hoffnung macht, weißt du, dass das irgendwann dieses Gefühl auch wieder da sein wird.
Also ich finde, also du bist ja da, glaube ich, ähnlich wie ich. Man muss es jetzt nicht jedes Wochenende haben, aber wenn dann halt richtig.
Mit Schwung, ja.
mit Schwung. Und ich liebe auch genau, was du beschreibst gerade. Also dieses, ich finde, da kommt so ein unfassbares Gefühl von Freiheit und dieses im Moment Leben kann ich am allerbesten nachts.
Ja, verstehe.
Also die ist wirklich so Musik aufsaugen und Stimmungen aufsaugen. Also so sehr man ja dann eigentlich, ich weiß nicht, wie du da bist, aber ich glaube, da sind wir uns relativ ähnlich, schon auch immer so ein bisschen durch den Tag rennt und irgendwie gar nicht so richtig den Moment für sich findet, wo man so dieses ja eigentlich ewig geprägte oder gepredigte verweile doch jetzt mal so in dem Moment und realisiere, was ist. Also so wie sehr ich hier, ich sitze hier gerade im Hotel und gucke, bei schönstem Sonnenschein über Berlin und spreche mit dir und ich habe schon zwei, dreimal mir gerade eben gesagt, so, das ist ein Moment, den musst du dir jetzt mal einfrieren im Kopf.
Ja.
Weil das dann immer irgendwie so wertvoll ist. Das kann ich nachts aber, und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man was meistens ja dann auch was getrunken hat, aber ich finde, Musik ist dann so ein krasser Verstärker von diesem Bewusstsein des Momentes. Also ich weiß auch noch, keine Ahnung, im Weekend früher in Berlin. Also ich fühle total, was du sagst, wenn du diesen Song so beschreibst, wie man dann auch in diesem Club stand und dann ist die Sonne über Berlin aufgegangen und dann war die Musik gut und irgendwie war es so ein gelungener Abend und
man hat dann zergeht auch so ein bisschen, also ich meine, wenn man mich von außen sieht, dann, ich bin natürlich kein Raver und vielleicht wundert man sich auch, dass das ein Bedürfnis von mir ist, aber ich finde diesen Moment so gut, wenn nachts so zwischen 3 und 4 und man ist schon so ein bisschen Matsch in der Birne und dann zergeht man so als Individuum mit den Bässen und es geht irgendwie in so einer Masse auf und man ist gar nicht mehr ein Einzelner, sondern irgendwie ist man nur noch so im Kopf, wie du sagst, ne, und alles bleibt so stehen und kann es so genießen, wenn der Rausch perfekt abgetimt ist auf die Musik und so. Das ist irgendwie sensationell, ne?
Ah, perfekt, ja. Sehr beste Vorstellung, denn wenn das gestern möglich gewesen wäre, weil heute ein freier Tag ist, wäre das auch der perfekte Tag, dann nämlich so leicht verballert am nächsten Tag so den Kater irgendwie im Schatten von einem lauen Sommertag zu verbringen, ist auch, wenn man so Urlaube mal gemeinsam irgendwie reflektiert, sind meistens die besten Tage. Jakob, also wir haben noch so viel zu besprechen und wir haben aber nicht fast keine Zeit mehr gleich, weil die Zeit rennt so. Wir haben schon fast 40 Minuten. Das ist,
ja, ich beeil mich jetzt. Ich gebe jetzt mal Gas. Nee,
alles gut, aber ich frage mich gerade, wie ich versuche jetzt, weil aufgrund dessen, dass wir Sport gemacht haben und du mir eine ganze Literflasche Wasser mitgebracht hast, fordert diese Literflasche jetzt so ein bisschen sein Tribut oder ihr Tribut. Aber ich zögere das so lange hinaus, wie es geht.
Ist in Ordnung, finde ich gut.
Wie Detlef Buck mal gesagt hat, von einer Szene, wo du viel Spannung spielen musst, immer viel trinken und dann so lange warten, bis der Moment kommt, dass man auf Klo muss und dann mit voller Blase die Szene spielen. Viel, viel besser.
Also da kann ich mal einen privaten Lifehack verraten. Wenn ich so zu Hause aufräumen muss, ne, und eigentlich aber aufs Klo muss, dann gehe ich auch immer nicht aufs Klo, weil ich dann sage, ich belohne mich dann mit dem aufs Klo gehen. Ich mache das jetzt richtig konzentriert und zwing mich jetzt, das alles zu machen und dann mache ich es schnell und ordentlich und dann gehe ich aufs Klo. Und das klappt gut.
Wirklich?
Ja, muss man austesten.
Aber das ist ja, das kann ich gar nicht. Also ich habe ja den Moment, wenn ich aufs Klo muss, dann muss ich aufs Klo. Also eigentlich kann ich da, also so groß ich jetzt hier getönt habe, ich würde jetzt gerne eigentlich aufs Klo gehen, aber ich...
Ist nicht. Ich quatsch weiter.
Ja, okay, gut. Dann
weil du gerade nämlich so gesagt hast, ja, das wäre jetzt auch cool gewesen, wir wären im Club gewesen gestern und dann hätte man so easy verkatert und so.
Also, hast du keinen Bock gehabt?
Doch, auf jeden Fall. Aber ich will nur darauf hinaus, dass du wärst heute zu gar nichts zu gebrauchen gewesen. Du hättest diesen Podcast nicht aufnehmen können, denn du bist nämlich, wir haben viel über deine Stärken gesprochen, Winterscheid, aber jetzt hier auch mal eine Schwäche. Stimmt. Du bist wirklich der verkatertste Typ der Welt. Wenn du Gas gegeben hast, dann bist du nicht mehr zu gebrauchen. Es gab Tage, da waren wir auch gemeinsam im Urlaub, hatten legendäre Nächte. Und während ich da fröhlich beim Frühstück saß, hat man dich bis 16 Uhr nicht gesehen. Und da bist du runtergekommen, sahst aus wie der Tod persönlich und hast dann gesagt, also, ich würde jetzt mal eine Brühe essen.
Und jetzt erzähl die Geschichte ruhig echt zu Ende. Ich habe diese Brühe, als sie kam, nicht anfassen können.
Du konntest sie nicht essen, du hast sie mitgenommen, hast sie am nächsten Morgen kalt gesoffen.
Ich bin um 2 Uhr morgens wach geworden und hab gemerkt, oh, mir geht's wieder gut. Und dann hatte ich diese Brühe auf dem Nachttisch stehen, die eiskalt war, mit einem lappigen Brot daneben und hab dieses Brot da reingetunkt und hab das verschlungen und bin wirklich, das ist aber für mich dann so dieser Moment von, ich lebe wieder. Und das liebe ich, wenn dieser Moment da ist, dass man, wenn man den toten Punkt beim Kater überwunden hat. Und es gibt aber auch ganz absurde Abende. Es gibt Abende, da kann ich saufen wie ein Loch und bin am nächsten Tag fit wie sonst noch was.
Echt? Dann gibt's Abende, da trinke ich,
doch, das gibt's tatsächlich. Und dann gibt's aber auch Abende, da trinke ich 2 Gläser Rotwein und hänge den ganzen Tag in den Seilen. Also ich kann das, ich weiß auch nicht, warum ich das nicht kann. Ich hoffe ja, alle 7 Jahre ist es doch so, ne? Erneuern sich, weil ist das im Körper die Zellen? Nee,
Ja.
Ne, genau. Und irgendwie verändert sich dann auch was so in der ganzen Zellstruktur des Körpers und man.
Und irgendwie auch im Leben. Also für mein Leben kann ich das unterschreiben.
Ja, und ich hatte so sehr gehofft, dass mit 42 jetzt bei mir der Moment kommt, dass ich keine Kater mehr habe, aber dafür waren da schon zu viele dieses Jahr.
Ja, das glaube ich. Weil das eigentlich ist es richtig dumm, im Urlaub so zu saufen, dass man einen Kater hat, ne? Das ist ja richtig, richtig teure Entscheidung auch, ne? Wenn voll. Man sagt so, weil der Urlaubstag ist voll im Arsch, ne? Anstatt irgendwie im Pool zu sitzen oder einen schiefen Turm von Pisa anzuglotzen, liegt man im Bett und will sterben, ne? Also, muss man mal sagen, gibt schlauere Entscheidungen, ne?
Ja, und was ja so erschwerend hinzukommt, man hat eigentlich, also keine Ahnung, wie es dieses Jahr dann final aussehen wird, so, aber man hat ja so viel gearbeitet, um diese freie Zeit zu haben, um dann aber, und das ist dann wiederum das Gefährliche, weil du hast eben so von diesen hedonistischen Momenten in Materias oder in Martin Song da erzählt, und ich glaube, und das ist glaube ich etwas, was uns beide eint und was ich sehr, sehr, sehr an dir schätze, dieser Genussmensch, der in dir steckt.
Ja, ja? Das stimmt.
Dieses wirklich einen guten Wein zu gutem Essen, mit guten Gesprächen an einem guten Ort, und auch dann wirklich so nach diesem guten Essen mit den guten Gesprächen und den guten Getränken die Handbremse langsam zu lösen mit, wollen wir noch einen Drink nehmen? Vorne an der Bar vielleicht und dann zu gucken. Also wirklich so dieses wirklich Leben, würde ich das nennen. Weil das ist so, ganz sorgenfrei zu sein, das ist im Urlaub halt viel, viel leichter, finde ich. Ja. Weil man weiß, morgen ist ja eigentlich nichts.
Ja,
aber trotzdem
stimmt.
Hast du, an dem Abend habe ich immer das Gefühl von, nee, scheiß drauf, jetzt ist der Moment und jetzt gilt es zu genießen und jetzt machen wir die auch noch die dritte Flasche auf, scheißegal. So. Und am nächsten Tag denkt man sich dann so, und das ist immer die Erkenntnis, warum haben wir noch eine dritte Flasche aufgemacht? Ja. Das war so ein Quatsch, das hat kein Schwein gebraucht. Das ärgert mich immer, dass ich da, und das ist vielleicht auch eine weitere große Schwäche, im Suff muss man mit mir nicht über Vernunft diskutieren.
Nein, das hat keinen Sinn. Das hat nur wirklich keinen Sinn.
Bist du da vernünftiger?
Ja, also ich muss sagen, also insofern nicht, also ich bin natürlich auch knallbesoffen dann irgendwann, aber ich habe für mich immer den Punkt.
Das Wort finde ich gut und beschreibt so gut. Aber weißt du, was ich mir so wünschen würde? Ich würde gerne mal nüchtern sein und dich so knallbesoffen.
Oh nee, nehmen. Das wäre mir peinlich.
Nee, aber weißt du warum? Weil man ist ja selber auch immer dann betrunken und dann ist es ja immer total, ist das nicht toll? Und dann sagt man, ja, mega Zeit haben wir gerade. So, ne? Und es ist halt einfach mega beschissen eigentlich, weil man weder den Moment richtig genießt, weil man nicht klar ist, sondern alles benebelt. Ach Mensch, aber
Schmitti hatte mal vor 3-4 Jahren irgendwie so einen alkoholfreien Sommer und da hat und da hat er gesagt, also ihr seid alle richtige Idioten. Also ich kann dir sagen, das ist keine Freude, da nüchtern zu sein. Aber
nee, ich bin auch ganz schlecht da drin. Das finde ich ja faszinierend bei Klausi zum Beispiel. Klaas ist unfassbar fürsorglich, wenn andere betrunkener sind als er. Also wirklich, da ist der richtig für einen da. Da hat er schon mehrfach mir größte Freundschaftsdienste erwiesen, weil er einfach Verständnis für die Situation hat. Ich bin genau das Gegenteil. Ich hasse Besoffene. Wenn ich nüchtern bin und auf Besoffene treffe, habe ich wirklich, da bin ich so, ey, ganz ehrlich, get your shit together. Interessiert mich ein Scheiß, ob du jetzt nicht ins Auto steigen kannst, weil dir dann übel werden wird. Dann trink halt nicht so viel, du Idiot. Dann bin ich wirklich gnadenlos. Das verstehe ich immer nicht, warum ich da so bin, weil eigentlich müsste ich ja das größte Verständnis aufbringen, weil ich ja selber der größte Saufbold bin.
Mir fällt gerade was ein, da war ich auf jeden Fall besoffen und du nicht. Das war, als du da dein Investorentreffen hattest. Also das war so, Joko hatte ein Treffen mit irgendwie, glaube ich, ne, so Start-up-Leuten und Leuten, die genau Firmen machen und so weiter. Das war in Berlin und das war in so einer Fabriketage, das war auch noch weit vor Corona und da hast du gesagt, ja, kommt doch vorbei, das ist ein schönes Essen. Und ich war vorher mit Freunden schon unterwegs und wir waren...
Ja, die Namen können wir nennen.
Na, ist ja wurscht, aber...
okay, ne? Ach man, schade, dass man hätte die Geschichte noch kostbarer gemacht.
War auf jeden Fall gut besoffen.
Vielleicht haben sie auch einen Podcast, der ebenfalls aus der Florida-Welt kommt.
Liebe Grüße. Und ja. Wir waren auf jeden Fall gut besoffen und dann kam ich dahin und du warst nüchtern und so voller Tatendrang und waren bestimmt inspirierende Gespräche und da habe ich gesagt, ah Joko, das ist also dein Milliardärstreffen. Wo kann man denn hier über Ballonfahrten sprechen? Ich möchte gerne den Milliardär mit dem Zylinder da vorne kennenlernen. Bitte, Joko, stell es dir mal vor. Oh, das ist ja ein tolles Milliardärstreffen. Und ich habe mir irgendwie so in den Kopf gesetzt, das ist ein Milliardärstreffen und habe euch da richtig genervt. Und da warst du auch richtig genervt und da musste ich mich auch am nächsten Tag, habe ich mich zumindest so gefühlt, als müsste ich mich da mal entschuldigen.
Ja, das stimmt. Das war wirklich, ja, das stimmt. Das war auch unangenehm, weil ja. Da war, aber da ist dann, ich glaube, wenn ich betrunkener gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ey, komm ruhig, ne? Aber es, und das ist dann, glaube ich, wieder so wenig wertschätzend, weil ich war ja nicht der einzige Gastgeber an dem Abend.
Ja, klar.
Wir waren zu dritt und es war eh schon so wirklich, jetzt nicht strictly confidential, aber das war halt so, kann man ja auch erzählen, wir haben eine Zeit lang, habe ich mit Philipp Westermeier hier von der OMR und noch einem anderen in dem Fall waren es glaube ich nur Philipp und ich. Nee, es war nur Philipp und ich. Haben da ein Abendessen ausgerichtet für einen guten Bekannten.
Na, was die Milliardäre Freund. Halt so macht, ne?
Was wir Milliardäre halt so machen. Nein, und das war aber wirklich total schön, weil es war ein Dankesessen, muss man dazu sagen. Das war nicht so ein Gathering. Das war nicht so ein Zusammenkommen von, wenn man so Start-up sagt, so die vermeintlich Coolen wollen sich mal so abends irgendwo in der Fabriketage wegschließen, sondern es war ein Dankesessen für Howard, der Typ, der aus New York da war. Howard hat uns halt damals in New York halt so ultra hofiert. Wir haben den besucht für eine Geschichte, für mein Magazin tatsächlich, hier die JWD, die es da damals noch gab. Und der war so total fürsorglich.
Oh, ich schäme mich immer mehr. Jetzt hör auf, das auszuschmücken.
Aber einfach um das Abendessen auch auf die richtige Bahn zu bringen, weil es wirkt jetzt so ein bisschen, was ich ja schon sagte, so Start-up-mäßig. So war es eigentlich gar nicht. Howard hat dann aber ein Abendessen, am letzten Abend ein Abendessen organisiert, wo wirklich Broadway-Schauspieler kamen, oder SchauspielerInnen sogar dann kamen, also waren nicht nur Typen, sondern auch Frauen. Dann waren da irgendwie PolitikerInnen, da waren da irgendwie BankerInnen, wirklich und Start-up-Dudes und Start-up-Ladies und wirklich so ein, ich sag mal, der hat an einem Abend es geschafft, einen Melting Pot in diesem Restaurant zu kreieren, was er komplett gebucht hatte für uns. Man muss dazu sagen, Howard ist, glaube ich, wirklich Milliardär. Also das hat ihn nicht interessiert. Aber der hat wirklich so, der war der beste Gastgeber der Welt. Das war so toll. Und Philipp und ich haben halt gesagt, so, ey, wann immer der Typ mal nach Berlin kommt, dann müssen wir uns revanchieren und wir müssen eine ähnliche tolle Runde für ihn zusammenstellen, an inspirierenden Menschen, an tollen Geschichten so.
Und habt ihr ob ihr ein paar idiotische Besoffene einlasst?
Nein, und dann war es halt so. Howard meldete sich und hat dann sogar proaktiv gefragt, ob Philipp, er und ich essen gehen wollen, weil er nach Deutschland oder nach Europa kommen würde und unter anderem dann 2 Tage in Berlin sei. Und dann haben wir halt diese Runde zusammengestellt von das war aber auch so witzig, das muss man ja kurz erzählen eigentlich, weil Howard bei dem Abendessen in New York damals war es so, dass Howard gesagt hat, so welcome everybody, you're my guests for tonight, may I introduce Philipp and Joko from Germany, und Friedemann war damals auch noch mit dabei tatsächlich, Friedemann Karik. And Friedemann, we've been hanging out the last 7 days. Wir hatten eine gute Zeit und ich möchte einfach Danke sagen und dachte euch, ich zeige euch nochmal ein bisschen so meine Leute in New York, mit denen ich sehr viel Zeit verbringe, von Kultur über Kunst bis hin zu Wirtschaft und Politik. Und das war wirklich eine krasse Runde. Also es war so, ich war ganz klein. Leute, es saß sogar noch ein NBA-Spieler mit am Tisch.
Nee.
Ja, und Philipp Westermeier ist ausgerastet, weil er der größte NBA-Fan ist. Und der hat dann einfach so ganz selbstverständlich da 2 NBA-Spieler gehabt. Es waren sogar 2. Einer aus, der ist sogar noch eingeflogen gekommen von weiß ich nicht wo. Also vollkommen verrückter Abend. Und Howard hatte dann aber gesagt so, aber dem Abend so einen guten Start zu geben, würde mich interessieren, what's on your mind? Und das war noch vor Trump, also das war so in der Trump-Rally, wenn du so willst, also wo er quasi auf dem Weg war, der Präsident zu werden, der dann der geworden ist am Ende. Und Das weiß ich noch, wie dann alle so ganz wirklich tiefgründig so 5-6-minütige Monologe gehalten haben über politische Entwicklung USA und gesellschaftliche Verantwortung der Wirtschaft und was Kunst und Kultur treiben kann. Das war auch der mir fällt der Name nicht ein, ich ratter die ganze Zeit. Das war der Schauspieler dabei, der damals, glaube ich, Pence die Rede gehalten hat am Broadway in dem Theaterstück. Mhm. Wo er gesagt hat, so, ey, wir sind eine diverse Gesellschaft, wir stehen nicht nur aus Weißen und so. Das ist um die Welt gegangen, hat millionenfach geklickt und dieser Schauspieler, der an dem Broadway-Stück da, Michael Pence damals, die Stammpauke eigentlich im Stück gehalten hat, also aus dem Freien heraus, der saß da mit am Tisch. Also es war wirklich insane und alle haben aus dem Vollen geschöpft, was inhaltlich irgendwie so der Intellekt hergegeben hat. Philipp Friedemann und ich haben so versucht, mit unserem Englisch da irgendwie ansatzweise mitzuhalten. Und dann war es wirklich so, dass wir in Berlin zusammensaßen und wir hatten eine Runde, die war etwas größer, weil wir auch so das so ein bisschen als Gelegenheit verstanden haben, mal alte Freunde auch wieder dazu zu holen, die man lange nicht gesehen hat und Co. Und dann hat Philipp halt gesagt, so nach guter alter Tradition, Howard in New York, das war so beeindruckend, wie wir da saßen und du gesagt hast, so what's on your mind und die Leute losgelegt haben, würde ich gerne mal das auch hier machen. Und dann hat Philipp gesagt, es war ein Gast von mir, ich nenne ihn jetzt nicht namentlich, du da vorne auf der Ecke, fang doch mal bitte an, what's on your mind? Alles auf Englisch, aus Respekt Howard gegenüber. Und dann sagt er, well, I've got a dog for now 3 weeks and it's the first night that he's home alone, so therefore I will just have the appetizer and then I will leave. Und es war so maximal unangenehm, weil bei ihm in New York war das halt so direkt so wirklich das Tiefgründigste, was man sich vorstellen konnte. Und der Erste, der spricht, gibt ja die Stimmung vor. Also, weißt du, das ist ja, in New York hat die Erste, das war eine Lady noch, weiß ich noch, die hat angefangen, ja, ich mache mir große Sorgen um die Entwicklung der Gesellschaft, wenn Trump wirklich Präsident werden würde, so bla bla. Und daraufhin hat sich ja dann alles aufgebaut. So, jeder kam mit einem sehr schweren Thema um die Ecke. Und bei uns war halt der Einstieg so, ja, mein Hund ist zu Hause. Das ging so weit, dass irgendwer an der Runde gesagt hat, hey, ich habe heute herausgefunden, dass meine Frau mich betrogen hat.
Oh nein.
Aber ich dachte, ich will jetzt hier zu dem Abendessen kommen, weil dann kann ich irgendwie mich mal ablenken und so. Und es hatte so eine ganz andere Richtung. Und Howard war dann irgendwie als Letztes dran. Man muss dazu sagen, der Typ spricht auch noch fließend Chinesisch. Und hat dann irgendwie so ein chinesisches Sprichwort, also irgendwie wirklich perfekt, so, that means actually, und hat dann so eine 7- oder 10-minütige, hat sich dann auch hingestellt als einziger, ne, das war auch noch so unangenehm, alle Deutschen natürlich sitzen geblieben, weil keiner irgendwie das Gefühl hatte, so, ich erzähle das hier immer der Runde, sondern jeder so, wie so eine Kartoffel da auf seinem Platz hat, es war so mega awkward, und der ganze Abend hatte eh schon so einen komischen Vibe, null das, was wir uns vorgestellt hatten, er war cool, aber so aus der Haltung heraus, wir geben ihm das Gleiche, was wir ihm in New York gegeben haben, null funktioniert, und dann kamt ihr rotzend voll bis unters Dach. Wo sind ihr die Milliardäre? Es war so scheiße. Und ich dachte so, oh nee, das kann ich nicht gebrauchen. Und dann war aber, und das hat meinen Abend gerettet, da bin ich noch mit Howard und zwei aus seiner Firma, seiner Assistentin und einer anderen Mitarbeiterin, sind wir noch, weil wir wollten alle dahin. Und wie heißt denn der Club hinten auf der Ecke?
Wilde Renate.
Ja, ja. Und das werde ich nicht vergessen. Das ist nämlich so ein Abend, über den wir eben gesprochen haben. Und in der Wilden Renate war
Fetisch. Da war ich nämlich gar nicht mit.
Ja, komisch.
Ich bin da heimgefahren. Ja.
Wunderst du dich gerade? Und dann bin ich mit ihm aber dahin und dann, wir haben gesagt, so alle jetzt in die Wilde Renate. Und es war ein Donnerstag, glaube ich, oder so. Und das war wirklich, ne, da war ich richtig happy, dass wir den Abend erwischt haben. Glücklicherweise kannte ich den Türsteher, der sagte zu mir aber, ey, keine Chance. Du kannst hier mit normalen Klamotten, kannst du hier nicht rein. Das ist heute eine Fetischparty. Hier ist Lack und Leder und eventuell auch gar nichts. So. Und Howard halt im Anzug, seine beiden Mitarbeiterinnen da in Kostümchen. Und ich habe gesagt, so, ey, ganz ehrlich, die sind aus New York. Die haben wirklich einen okayen Abend bis hier gehabt. Ich würde gerne dem Ganzen irgendwie eine Kirsche aufsetzen, weil das haben die verdient. Die haben mich eine Woche lang hofiert, als ich bei denen in New York gewesen bin. Und dann sind wir da reingelaufen. Also er hat uns dann reingelassen, weil er gesagt hat, okay, ausnahmsweise. Alle haben uns gehasst, ne? Also natürlich auf einer Fetischparty angezogen rumzulaufen, funktioniert nicht. Mhm. Alle haben uns gehasst und alle kamen auch immer zu mir und meinten, ja, ist klar, glaubst du, bist was Besseres, ne? Bist aus dem Fernsehen, muss ich hier irgendwie nicht anpassen. Willst hier irgendwie kinky sein, bist aber nicht kinky, verpiss dich so. Es war richtig hart. Und er und seine beiden Assistentinnen oder Mitarbeiterinnen, ey, wirklich, out of space, ne? Die haben nicht geglaubt, was sie da gesehen haben. Und die kamen aus New York. Und da war ich dann wiederum ganz stolz, dass man denen zumindest ein bisschen was wiedergeben konnte von einer absurden Experience. Da wurde durchaus auch in der einen oder anderen Ecke Dinge gemacht, die man jetzt nicht klassischerweise im Club macht.
Also man kann wirklich in jede Richtung zusammenfassen, ein Happy End.
Ein Happy End, ja, das ist es tatsächlich. Ich monologisiere jetzt hier krass, nee, aber weil du gerade so krass diese Geschichte bei mir getriggert hast, mit dem unangenehmen Besoffensein, und ich habe dich ja noch nie so erlebt, aber stimmt gar nicht, du hast vollkommen recht, ich habe dich schon mal so erlebt.
Das war peinlich.
War wirklich, das war ein toller wilder Abend, über den Howard heute immer noch schreibt, so wann kann man wieder nach Berlin kommen und wann ist das wieder möglich. Aber das ist auch so ein Abend, und das sind, glaube ich, die besten, der war so nicht geplant und der ist einfach so geworden, weil er dann einfach... Es war auch noch so undankbar, da waren noch irgendwelche Awards, weißt du das noch? Da seid ihr noch mit gewesen. Da war noch irgendeine Awardverleihung, wo wir uns so reinsneaken wollten. Die war dann aber schon vorbei, als wir ankamen. Da wart ihr dabei, das weiß ich noch.
Ja, das war, glaube ich, Bambi oder irgendwie so irgendwas YouTube-mäßiges. Irgendwas war, ne?
Ja, Bambi YouTube-mäßig, genau, irgendwie so.
Ja, ja, irgendwas.
Ach Gott. Aber ich erinnere mich aber auch gerne, ne? Entschuldigung, ja?
Ja.
Ich wollte gerade eine Story von uns beiden rausholen. Du hast das schon so gut getriggert. Ich weiß nicht, welche Monte Carlo Nacht du erzählen möchtest, aber ich denke zu gerne zurück an den Abend, den wir komplett haben eskalieren lassen vor unserem ersten Arbeitstag und zu Fuß da irgendwie durch dieses Dorf gelaufen sind.
Ja gut, dann fangen wir damit vielleicht mal an, ne? Das habe ich ja am Anfang des Podcasts genannt, eine Nacht in Monte Carlo, und man kann das ja vielleicht auch so ein bisschen zusammenfassen, ne? Also was hat uns nach Monte Carlo damals geführt? Es war so, dass du über RTL tatsächlich eine Einladung hattest zum Grand Prix.
Genau.
Und wir beide sind ja wirklich riesige Formel 1 Fans, ne? Das muss man einfach sagen, ja. Und da ist Monte Carlo, auch wenn wir jetzt nicht die sind, die sagen, wir müssen unbedingt mal in Monaco gewesen sein, um da Krabbencocktail zu schlürfen, aber das Rennen in Monte Carlo ist ja wirklich im Kalender seit Jahrzehnten eigentlich das tollste und interessanteste Rennen, um da zu sein, ne? Warum sagst du denn so?
Ah, weil mir gerade noch eine Geschichte einfällt, wie wir beim Mittagessen waren und der Vater mit seiner Tochter am Tisch sitzt und Freunde, muss man sagen, von mir, und er mir dann die Story von Onkel sowieso erzählte, ich nenne jetzt hier keinen Namen, der ein Sex-Addict ist, und die Tochter, kannst du dich noch erinnern?
Ja, ich kann mich erinnern.
Die Tochter meinte so, what, Onkel Tom ist ein Sex-Addict?
Ja, weil der Vater das so im ganz normalen Sprechton so erzählt, der Blabla ist total sexsüchtig, und für die Tochter ist die Welt zusammengebrochen, ja, weil voll, das wollte sie, glaube ich, über ihren Onkel nicht
wissen. Nee, das war, glaube ich, auch in dem Moment so eher nochmal einordnend der Person
gegenüber. Too much information.
Genau, too much information. Entschuldigung, das ist fast mir nochmal in den Kopf.
Genau, und wir, das Rennen in Monte Carlo, für alle, die sich mit Formel 1 nicht auskennen, das ist wirklich was ganz Besonderes, weil das ist ein Grand Prix, den gibt's seit 1000 Jahren, und da wird wirklich ganz eng durch die Innenstadt gefahren, und das mit Autos, die 900 PS haben und eigentlich viel zu viel Kraft haben für diese kleinen Straßen, und es ist wirklich irre, und da gewinnen auch immer die Fahrer, die irgendwie am talentiertesten sind. Da ist es so richtig Motorsportgeschichte, und wir hatten dann durch dich und eben auch, das habe ich auch dir dazu verdanken, dass du mich dann zu sowas mitnimmst, das Glück, dass wir da sein konnten, und das waren 4 Tage, die ich niemals vergesse, weil es wirklich eine Welt ist, die man so fast gar nicht beschreiben kann, von Superjachten über Preise, die man gar nicht fassen kann, dass man die irgendwie für einen Cappuccino zahlt und schon gar nicht für einen Wodka-Shot. Und das Interessante war, dass er wirklich an dem Wochenende Nico Rosberg gewonnen hat.
Ja, stimmt.
Und das war für ihn auch eine ganz wichtige Formel-1-Saison. Ich weiß nicht, ob es die dann auch war, an deren Ende er dann Weltmeister wurde. Doch, aber das war sogar die, und wichtiges Rennen für ihn in diesem Dauerclinch mit Lewis Hamilton.
Ja.
Und aus irgendeinem Grund haben wir zwei Dödel dann Tickets gehabt, oder eben auch nur eins eigentlich, zu der Party der Fahrer nach diesem Rennen.
Das hast du, wir hatten keins.
Wir hatten gar kein Ticket. Nee, so war's. Wir wussten.
Wir hatten gar keins. Und
jetzt feiern die Fahrer.
Meine Freundin Sunny hat uns reingeschanzt.
Genau. Und jetzt muss man das, darauf wollte ich aber trotzdem hinaus. Also, es war diese Party. Du hast recht, wir hatten natürlich kein Ticket. Es war die Party. Und da wurde rauschend gefeiert. Und wir waren nicht eingeladen, wollten aber rein. Und wir haben es im Grunde gemacht wie in jedem Schmier- und Punkclub in Berlin. Da muss man sich da reinschmuggeln. Und dann war das Absurde, dass deine Freundin Sunny einen Hollywood-Schauspieler kannte, der da war. Kellen Lutz heißt er. Kellen Lutz. Und kann man ja mal googeln, also so vom Gesicht kennt man
den. Also Hollywood in Anführungsstrichen. So.
Ja, damals dachte man, der wird mal eine Riesennummer, heute weiß man, ist nicht passiert.
Ist nicht richtig gewesen, die Annahme.
Aber damals war der irgendwie up and coming und dann war das wirklich so, dass der dann rauskam und uns da reingeschmuggelt hat. Und das war dann ein unglaubliches Bild, also das konnte ich alles nicht fassen.
Wer hat denn dann nochmal performt?
Ja, wollte ich gerade. Ne, also wir kamen rein und dann damals gab es einen Riesenhit von Tiny Temper.
Stimmt.
Und ich dachte so, oh geil, hier läuft der Hit und gute Stimmung. Und dann, das klingt irgendwie so live-ig. Ja, dann war Tiny Temper da auf der Bühne und hat den live performt. Dann sind wir irgendwie weitergelaufen und dann saß da ein mysteriöser Mann, der sah aus wie ein 50-jähriger Playboy, also wie so ein Typ Mensch, den man irgendwie in Monte Carlo so einfach verorten würde. Und wir als Formel-1-Fans haben dann erkannt, das war fucking Eddie Irvine.
Eddie Irvine,
der ja jahrelang der Teamkollege war im Ferrari von Michael Schumacher. Und der saß da so ganz mysteriös, das war total irre. Und irgendwo hinten in der Ecke feierte Nico Rosberg völlig enthemmt. Dann kam auf einmal David Alaba mit zwei Freunden auf uns zu und wollte mit uns.
Stimmt, doch krass, ich hab ganz viele Details vergessen.
Joker, trink mal einen kurzen. Und dann hab ich so, ja, sicher. Und dann haben wir da mit denen kurze gesoffen. Und dann ist es auf so einer Party, in der
Was habe ich eben von dir gelernt? Grüße an David Alaba an der Stelle.
So ist es, liebe Grüße, alles Liebe, alles Gute.
Oh, an Tiny Temper auch und an Eddie Irvine auch.
Ja, genau. Und dann ist es ja dann, das war wirklich eine Milliardärsparty, denn wenn man das so kennt, aus Clubabenden hat da jeder seinen Longdrink, da war es so, da hatte man einfach so eine Flasche Moët Chandon, also einen sehr teuren Champagner in der Hand und jeder hatte so eine Flasche in der Hand, hat aus der Flasche gesoffen. Und dann war es so, wir sind dann zu Nico und er hat sich, weil er auch, glaube ich, rappelvoll war, sehr gefreut, uns zu sehen, hat uns sofort umarmt, das Hemd war auch schon aus. Und dann hattest du eine Idee, Joko. Und diese Idee war, dass du nochmal gefragt hast, hinten an der Bar, ob man diesen Champagner einfach so haben könnte. Und dann haben die gesagt, ja, klar, nehmen Sie sich das. Dann bist du auf Nico Rosberg zugegangen. Dann hast du den Mann, der gerade den Grand Prix de Monte Carlo gewonnen hatte, der in diesem Jahr um die Weltmeisterschaft gefahren ist, den hast du auf den Boden gewrestelt. Hast dich, wie das so Brüder miteinander machen, der Ältere mit dem Jüngeren, hast dich mit deinen Beinen auf seine Arme gestellt, so gehockt.
Was?
Und hast ihm die komplette Flasche Champagner über die Rübe gegossen.
Das habe ich anders in Erinnerung.
Du warst.
Wirklich?
Du warst. Und dann dachte ich, jetzt fliegen wir raus.
Der hat mich so aggressiv gemacht.
Der war aggressiv, weil du ihm die Flasche über die Rübe gegossen hast. Und dann dachte ich, jetzt fliegen wir raus. Und der Rosberg ist jetzt richtig sauer auf dich. Dann hat der immer seinen Kopf wie so ein Stier in deinen Brustkorb gegossen.
Das wollte ich gerade sagen. Ja,
und hat dir auch eine Flasche über den Kopf gegossen. Und dann haben wir gesagt, ja, so scheint das hier zu laufen. Weiter geht's mit der Party. Und diese Nacht, also... Das
war wirklich,
werde ich niemals vergessen.
Nee, das war auch wirklich ein so abstruses Wochenende. Und da muss man tatsächlich an der Stelle mal ProSieben dankend erwähnen, weil man, ich stehe ja in Lohn und Brot bei dem Sender ProSieben. Und ich sag mal, es gibt jetzt wenige Sender, die man auch persönlich jetzt nicht so mag in diesem Land. Und wo, wenn man sagt, ey, kann ich mal in die Sendung von Kai Pflaume oder kann ich mal dahin, hierhin, so ist immer alles kein Thema. Aber zu RTL zu gehen, und beim, sag ich mal, Staatsfeind Nummer 1, wenn man so möchte, wenn man es mal so beim, ja, also ich nenne ihn gerne den Staatsfeind Nummer 1, persönliche Meinung, weil ich für diesen Sender wirklich nichts übrig habe.
Ich schon, liebe Grüße.
Ja.
Windy, ich habe noch 20 Jahre Berufstätigkeit vor mir.
Ja, natürlich, das verstehe ich. Und wenn ich irgendwann mit einem RTL-Corner-Logo winke, bitte schalten Sie trotzdem ein. Aber nein, und das fand ich damals richtig groß, weil ich habe dann denen gesagt, ey, ich könnte da am Wochenende nach Monaco zum Grand Prix und das wäre für mich das Allergrößte, weil das ist ein Lebenstraum, das mal zu erleben. Und man muss fairerweise sagen, es ist auch schon... Das ist bestimmt 7 Jahre her oder so, ne?
Ja, das ist, ja.
Ewig
her. Ja, das ist lange her.
Ewig her. Da war es halt einfach so groß von denen, dass sie damals gesagt haben, ja, verstehen wir, mach mal. Und dann haben wir ja auch mit Kai Ebel da irgendwie einen Beitrag gemacht gedreht und mit Nico Rosberg ein Interview, dann mit Niki Lauda da oben und mit, mein Gott, ey, Gott hab ihn selig. der coolste Typ der Welt, der da irgendwie gestanden ist. Das waren so viele Eindrücke. Und wir hatten diesen, muss man fairerweise sagen, das war der Rennabend.
Mhm.
Und
der Sonntag.
Genau, der Sonntag. Und wir hatten ja aber am Samstag den ersten richtigen Arbeitstag und sind aber freitags gekommen. Und wir beide dachten uns natürlich, ey, wir waren ja nicht in Monaco untergebracht, sondern in Montan, irgendwie eine halbe Stunde außerhalb von Monaco.
Ja.
Und dachten uns so, wir fahren jetzt mal nach Monaco rein, gucken uns das da alles mal an und laufen dann da ein bisschen rum.
Kleiner Spaziergang an der Promenade.
Genau, gucken
essen
mal so
Kugel Eis.
Und dann wie der Ort so ist und wie das da so aussieht. Man kennt das ja nur aus dem Fernsehen. Und jetzt gucken wir uns das mal an und flanieren da mal Casino und so rum. Ne? Und natürlich sind wir dann in so eine Sauferei geraten. Und haben uns bis weiß ich nicht um wie viel Uhr morgens in irgendeiner kleinen, manchmal fällt mir der Name ein. Wenn
Café Sass, glaube ich, hieß das.
Genau, Café Sass. Ja. Und dann sind wir da rein. Der Laden war bumsvoll auf einem, also gut, es war Freitag, aber es war auch noch Rennwochenende. Und haben da bis, weiß ich nicht, 4-5 Uhr morgens 5 Grad sein lassen, wussten aber auch, um 10 Uhr ist Dienstantritt bei RTL und wir waren ja deren Gäste. Und sind danach ins Hotel, natürlich nach 3 Stunden Schlaf, komplett desolat. Und dann weiß ich noch, dass wir natürlich auch keine Erfahrung von diesem Rennwochenenden haben, wieder nach Monaco rein wollten. Und dann war es ja so, dass diese ganze
alles
Stadt
abgesperrt.
Abgesperrt ist.
Weil natürlich, das muss man sich auch mal vorstellen, ne? Das ist natürlich auch die Formel 1 von Bernie Ecclestone. Der hat die Rennstrecke und alles so abgesperrt, dass wenn du kein Ticket hattest für den Grand Prix,
ja,
dann hast du auch wenn du da gewohnt hast, du siehst nichts vom Rennen. Du siehst nicht mal ein rotes Heckspoilerchen oder so, nichts.
Ja, ja.
Und so war der abgesperrt, ne?
So war der abgesperrt und dann sind wir halt aber mit dem Taxi im Glaube, dass wir gut in der Zeit sind, mit dem Taxi halt nach Monaco rein und haben dann festgestellt, scheiße. Also A, kommen wir auf keinen Fall in die Stadt und B, müssen wir jetzt einmal durch die, und das liegt ja in so einem U, kann man ja so sagen, wie so ein Hufeisen, um den Hafen herum. Und wir waren auf der einen Seite und mussten auf die andere Seite.
Ja, und an einem steilen Berg übrigens, das sieht man auch im Fernsehen nicht, ne?
Und an einem steilen Berg. Ey, und ich weiß noch, ne, es war 10 und wir waren so gefühlt eine halbe Stunde unterwegs, es wurde 11, es wurde 12.
Ja, wir waren schon so kaltschweißig, so versoffen, so schwitzig irgendwie.
Hart verkatert, kaltschweißig, durstig, man konnte aber auch nirgendwo was kaufen, weil da an dem Wochenende auch alles dann irgendwie unter dem Reglement von Bernie Ecclestone liegt und man nur irgendwo für 40 Euro gefühlt ein Fläschchen Wasser kriegt, das hatten wir dann auch nicht vor, weil wir dachten uns ja gleich, kriegen wir ja dann eine Hospitality von RTL, kriegen wir dann ja was zu trinken und sind super zu spät gekommen, waren ultra verkatert, die unprofessionellsten Arsch mit dem man sich jemals wünschen könnte, zusammenzuarbeiten. Und es war einfach so, jeder hat gemerkt, also die sind nicht hier, um uns für uns zu arbeiten, die sind hier, um ein gutes Wochenende zu haben. Und ich muss sagen, ich bereue nichts von alledem.
Keine Sekunde.
Weil, und das finde ich auch immer wieder schön, wenn man dann solche Geschichten auch nicht vergessen, aber manchmal erinnert man sich ja dann selber viel zu wenig daran, was man alles schon erleben durfte. Solche Geschichten, so hart man da verkatert war, ne, wenn man jetzt erzählen würde, ey, und dann sind wir so total entspannt, weil wir sind ja früh schlafen gegangen, am nächsten Morgen super ausgeschlafen, super gut drauf, mit dem Taxi rein, war natürlich ärgerlich, dass die Stadt abgesperrt war, wir sind dann schnell irgendwie ans andere Ende gelaufen, waren dann aber noch pünktlich, ist keine Geschichte.
Das stimmt, ja.
Man ist verkatert gewesen, ich weiß noch, wie wir da wirklich diesen Berg hochgelaufen sind und wir beide dann so,
fast gekotzt, ja.
Ja, ja. Es war die Hölle. Und dann kommt man ja immer an so einen Punkt, wo man denkt, ah, jetzt muss es gleich links runtergehen. Und nein, es war wieder abgesperrt, man musste noch weiter hoch. Dann kann ich mich noch erinnern, kann sich an den einen Spot erinnern, wo wir so zwischen den Hochhäusern runtergucken konnten und gesehen haben, wie weit wir weg waren von dem Ort, wo wir hin mussten. Ach Gott,
unglaublich.
Es war Hölle und es war trotzdem sau gut.
Und ein ganz besonderes Wochenende, ebenfalls bei der Formel 1, hast du mir tatsächlich geschenkt zu meinem 30. Geburtstag. Und ich finde, das zeigt auch wieder, was du für ein wirklich lieber Freund bist, da gesagt hast, Mensch, da 30 wirst du nur einmal und das ist eine besondere Zahl. Und da will ich, dass wir uns das richtig schön machen. Und an dem Wochenende war der Grand Prix von Österreich.
Steiermark,
Spielberg heißt der ja. Und auch da, Ja, das werde ich dir aber nicht vergessen, weil du dann wirklich auch jemand bist, der das so richtig inszeniert und da sich darum sorgt, dass es toll ist. Und
ja, das hat aber auch Bock gemacht. Also das ist lieb, genau, dass du das sagst, da, aber das macht einfach auch wahnsinnig Spaß, finde ich.
Und
ne? Also
auch da so, ne, hatten wir so ein schönes Wochenende. Ich meine, ich glaube, für viele klingt das auch befremdlich. Das sind ja dann ganz besondere Sachen, die man da erlebt. Und da nehme ich auch jede Sekunde von genauso wahr und du ja letztendlich auch, das ist ja alles weit ab von der Normalität. Da, wenn ich mich erinnere, dass wir da hinter George Lucas in der Mercedes-Box saßen, beim Rennen.
Stimmt, George
Lucas. Da diese Boxengeschichten live miterlebt, an dem Funk hören durften.
Da geht nochmal vielen Dank an Georg. Ne?
Ja,
Grüße. Das hat Georg möglich gemacht, Georg ja. Nolte, der damalige Manager von Nico Rosberg, den wir zufällig getroffen haben, und der meinte, was macht denn ihr hier? Und ich habe nur gesagt, das war dir super unangenehm, es ist Jakobs Geburtstag. Weil ich wusste, das ist die Eintrittskarte in die ja, Box. Stimmt. Und er so, okay, gib mir eine halbe Stunde, Joko, ich rufe dich gleich an. Und ja. Dann hat er es möglich gemacht. Und das weiß ich auch noch, mit Toto Wolff haben wir noch kurz gequatscht.
Ja,
auch.
Total, es war irre. Und da erinnere ich mich dran, irgendwie durch Zufälle war es so, dass wir Nico Hülkenberg getroffen haben. Und Nico stimmt, Hülkenberg ja. fuhr damals, ich glaube, für Renault oder Force India, genau. Und ist ja auch ein Deutscher, ist glaube ich auch ein bisschen aus dem Rheinland, also da aus deiner ja. Ecke. Und ja. wir hatten uns, ach, über den Abend hätte man auch noch heute reden können. Aber wir müssen vielleicht nochmal irgendwann einen Podcast machen. Wir hatten uns ja auch in der Kombination schon mal in London getroffen bei dem Race of Champions.
Daher, und daher kannten wir uns. Ne, auch.
Kannten wir uns dann alle. Und an dem Abend hatte ich dann auch Geburtstag. Es war auch noch WM und ich glaube irgendwie Deutschland, Italien. Und dann hat der gesagt, weißt du was, wir mit ein paar Freunden, wir grillen heute Abend. Und was ja irgendwie auch rührend und süß ist, Fahrer zwischen Samstag und Sonntag treffen sich einfach mal zum Grillen und gucken abends, Fußball ja. zusammen. Das ja, ist auch EM, so, ne? Es war EM oder WM, weiß ich nicht mehr. Ja. Und der kommt doch vorbei. Und das war mein Geburtstag, dachte, wir wollten Fußball gucken, klingt doch gut. Und das fand ich auch wieder so lustig. Dann sind wir da abends uns auf den Weg gemacht zu diesem Haus in der Nähe der Strecke. Und dann hast du gesagt, du, weißt was, also wir sind heute eingeladen und wir machen es natürlich nicht anders, als wenn wir bei Freunden von uns eingeladen sind zum Grillen. Dann, wir fahren jetzt an die Tankstelle und dann kaufe ich da ein Sixpack Bier. Dann holen wir uns noch ein paar Bratwürste da aus der Tiefkühltruhe, holen ein paar Chips und dann fahren wir dahin. Also ne, man hätte ja auch sagen können, Mensch, also müssen wir nicht vielleicht einen Anzug anziehen und was bringt man da mit? Eine Packung Gold und zwei Austern? Nein.
Aber kannst du dich noch an die Special-Geschenke erinnern?
Ja, da komme ich gleich drauf. Denn,
gut.
Du bist ja auch pfiffig und du hast gesagt, wir brauchen für den Gastgeber, also Hülkenberg, ein gutes Geschenk. Und das Bild müssen wir mal so als Begleitmaterial rauskramen. Irgendwo ja, habe ich es auch noch, wenn du es nicht findest. Hast du dir gesagt, Mensch, der sitzt da immer so allein im Rennauto und dann morgen ist auch wieder Grand Prix und so und da riecht's immer so nach Benzin und Gummi von den Reifen. Dem fehlt so ein Wunderbaum. Und dann hast du dem an der Tankstelle einen Wunderbaum gekauft, dass er sich das ins Auto hängen kann, wenn es da mal stinkt. Ne? Und den hat er sich ja auch wirklich dann ins Auto gehängt. Ja. Hat uns dann ein Foto geschickt, also da auch ja. nochmal liebe Grüße, sehr guter Move.
Ja, ultra gut.
Und wir sind dann abends da zu diesem Grillen und für mich als Formel 1-Fan war es natürlich unglaublich, ich hatte Geburtstag, ich wurde 30, dann war es irgendwie toll mit Nico Hülkenberg den Abend zu verbringen, da war noch Danny Ricciardo da, den ja. vielleicht auch viele Rennsportfans von Drive to Survive kennen, also wirklich ganz charismatischer Australier. Auch schon seit über 10 Jahren davor als ein cooler Typ und wahnsinnig witzig. Und ja. der fand das an dem Abend nämlich super witzig, ja. dass der mir alle 10 Minuten hat er mir neu Happy Birthday gesungen und ja. alle ja, ja. animiert mir mit Happy Birthday zu singen.
Aber das weiß ich noch.
Weil er nämlich auch gemerkt hat, dass ich, und ich habe es ihm auch gesagt, es ist mir sehr unangenehm, Geburtstag zu haben und ich möchte eigentlich nicht gern drüber reden. Ich stehe da nicht gerne im Mittelpunkt mit und ich freue mich, dass wir heute Fußball gucken. Und dann hat er alle 10 Minuten ja. hat er mir Happy Birthday gesungen und hat dann, das war dann noch für ihn der größte.
Das war mein Highlight, witzig, ne? das war das Allergeilste.
Werde ich nie vergessen. Dann hat er gesagt, okay, ich lasse es jetzt, hab's verstanden. 10 Minuten später kommt er aus der Küche, hat in ein großes Baguette, man hat ja so Baguettebrot beim Grillen, hat er eine Kerze reingestopft, hat die angemacht und hat dann noch eine Rede auf mich gehalten und wieder Happy Birthday gesungen. Und das war so witzig. Und ich habe mich geschämt. Deutschland ist an dem Tag, glaube ich, im Elfmeterschießen rausgeflogen. Und es war für mich, es war für mich ein unvergesslicher heißester Geburtstag. Also dafür.
Das war wirklich unvergesslich. Und ich weiß noch, weil wir hatten 2 Wunderbäume gekauft. Weil wir wussten nicht, dass Danny Ricciardo noch kommt, aber wir wollten Nico da die Auswahl lassen, welchen er denn haben möchte. Und dann gab es einen mit Pina Colada und der andere war weiß ich nicht was. Und er hat sich dann aber für den anderen entschieden quasi. Und dann habe ich draußen am Grill stehend Danny Ricciardo noch, weil ich das irgendwie so, was ist so ein Moment, wo man dachte, jetzt hast du den Bogen überspannt, du Idiot. Meinte ich so, I've got a present for you. This is a German Wunderbaum. It smells very good. You can hang it in the car and it's Pina Colada. And as you are the party guy, I thought that might be well. Und er so, thank you. Es war sehr, sehr, das war doch ein kleiner Awkward-Moment, den ich mir selber geschaffen habe.
Da bist du
aber
auch
das fand ich auch
drin.
Ultra gut. Und an der Stelle muss man tatsächlich Tara hat das alles mit aufgehört. Tara Ramos, der hat, ich weiß nicht, ob das ist echt für dich Gold, der hat ein Buch geschrieben.
Mhm.
Der hat ein Buch geschrieben über all seine Formel 1 Geschichten.
Nein, oh, das ist
ja krank. Und er hat sogar mir geschrieben, dass der Abend da drin vorkommt.
Nein, das gibt's ja nicht.
Doch,
das ist, vielleicht kann man das in die Shownotes packen bei euch, ja, oder? Für alle, die das interessiert.
Ist safe, weil er meinte auch so, ich hoffe, das war okay, aber er hatte jetzt irgendwie auch ein Jahr Zeit, meinte er, und da lief ja irgendwie nicht wirklich was, und er meinte wirklich die absurdesten Stories, und er hat dann auch unseren Abend hier, ich habe ein Buch über die Formel 1 geschrieben. Auch du kommst vor mit einer Anekdote, als wir dem kleinen Laptop, auf dem kleinen Laptop, wir haben das nur auf dem kleinen Laptop geguckt, wir haben es gar nicht auf dem Fernseher geguckt.
Ja,
wir haben einen Laptop auf dem Tisch stehen gehabt am Ende, weil irgendwas mit dem Fernseher nicht
mit
funktioniert.
Mit dem Beamer ging nicht, ja.
Ja, das war wirklich crazy, ey. Das war saugut. Aber dass das dann auch alles so kam, ne, und das weiß ich auch noch, wie kannst du dich noch erinnern, wer da mit am Tisch saß?
Ich glaube, die Eltern von Nico, ne, von Hülki.
Ja, genau. Und dann gab es aber ja noch den Moment, dass da noch so ein junger Mann mit am Tisch saß, wo sich im Nachhinein ausgestellt hat, weil wir alle meinten, wir warten er eigentlich. Ach so, das war der Sohn von Didi Mateschitz, dem Gründer von Red Bull.
Ja, und dem Eigentümer aus dieses Grand Prix. Ja.
Genau, der Veranstalter des Grand Prix, der dann draußen einen Sicherheitsmann mit einem fetten Jeep stehen hatte, der darauf aufgepasst hat, dass nichts passiert, was auch total bizarr. Das fand ich auch so. Ich finde es aber immer wieder spannend, und das ist vielleicht auch was, weil du eingangs gefragt hast, so, was magst du an dem, was du da machst, oder an diesem Job? Ich glaube, wofür ich total und wirklich dankbar bin, also das ist für mich in keinster Weise, und ich glaube auch, dass man das spürt, wenn man solche Geschichten erzählt, dass das selbstverständlich ist, was man da erleben darf, dass aber dieser Job einem das möglich macht, mal in solche Welten reinzugucken, das ist für mich alles andere als selbstverständlich, und da kurz irgendwie das kleinste Licht zu sein in so einem Ranking von mir aus, was hat man geschaffen oder was hat man erreicht mit dem, was man kann, weil ich finde, so ganz ehrlich, du und ich, wir sind so Laber-Quatsch-Onkels, ne? Aber wenn du dann so eine Formel-1-Karriere siehst, ich habe letztens irgendwie auch hier Perez, der gerade irgendwie ja auch zu Red Bull gewechselt ist, und der dann irgendwie so über seine Kindheit erzählt und dass er mit 14 alleine, als 14-Jähriger alleine nach Deutschland kam, um dann hier in der Formel 3 zu fahren, weil das irgendwie so das Ticket für die Formel 2 gewesen ist, womit man dann irgendwann in die Formel 1 kommen kann. Also was diese Typen auch entbehrt haben an Jugend und so. Weißt du, und dann sitzt du da an einem Tisch und bist halt irgendwie so der Hi-O-Pi aus dem deutschen Fernsehen, und deswegen bist du irgendwie da mit reingeslidet, so, weil man dann warum auch immer dann da sein kann wegen dieses Jobs, und dann triffst du auf diese Typen, die so wirklich auf ein Ziel in ihrem Leben eigentlich von Kindheitstagen an hingearbeitet haben. Das finde ich immer ultra faszinierend. Und dann solche Momente mit denen zu erleben und dann aber auch festzustellen, im Beispiel, und Hülkenberg muss man auch sagen, ist ja auch ein wahnsinnig guter Typ, so ultra witzig, wahnsinnig sympathisch, sehr, 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 sehr zuvorkommend auch. Werde ich nie vergessen, gab es einen Moment, ich habe ihn mal getroffen, da war ein Teil von meiner Familie dabei. Und dann habe ich ihn wieder getroffen vor Weihnachten, irgendwann 2 Jahre, und er hat sich an die Namen meiner Geschwister erinnert.
Wow, das ist cool.
Und das war wirklich so ein Moment, wo er sagte so, hallo, beiden hallo gesagt, und ich muss ja nicht sagen, dass meine Schwestern schon beeindruckt waren, aber ich dachte in dem Moment nur so, leck mich am Arsch. Und ich habe mich richtig geschämt, dass ich den Namen von seinem Vater und seiner Mutter nicht mehr wusste, weil das ist so ein Moment, wo du wirklich so Wertschätzung erfährst und nichts, auch für diese Typen, nicht selbstverständlich ist, weil sie das sich dann hart erarbeitet haben. Aber long story short, jetzt verschwurbel ich, was ich eigentlich sagen wollte. Ich bin so ultra happy und dankbar darüber, dass bei allem, was man dann so irgendwie vielleicht manchmal dann auch an Momenten hat, wo man sich so denkt, so, oh Gott, ey, das ist aber hier wieder jetzt, weiß ich nicht, man kann in einem Moment, wo man gerne dann doch vielleicht Privatsphäre hätte, nicht privat sein. Es gibt so viele Dinge, wo ich einfach sagen muss, ey, dieser Job hat mir so viele schöne Momente beschert, für die ich so unglaublich dankbar bin. Das möchte ich in keinster Weise missen. Und alleine, wenn wir beide darüber erzählen können, und wenn es jetzt ja auch ein Podcast ist, das so Revue passieren zu lassen, was für ein absurdes Wochenende. Ne? Und auch natürlich auf einer freundschaftlichen Ebene, dass man dir so ein so ein Wochenende schenken kann, weil man halt Menschen kennt, die das einem dann gerne möglich machen. So wie ein Georg Nolte, in dem Moment, wo man sagt, so, das ist übrigens Jakobs Geburtstag heute, der dann sofort checkt, ah ja klar, check ich so. Weißt du, das ist ja das Verrückte, dass das am Ende, und das auch finde ich immer wieder so eine ganz tolle Erkenntnis, alles Menschen sind, die mal besser drauf sind, mal schlechter drauf sind, mal irgendwie einen guten oder einen schlechten Charakter haben, nette, schlechte Wesenszüge, so, aber am Ende sehr, sehr viele, sehr, sehr tolle Menschen da draußen sind, die für andere tolle Menschen gerne was Tolles machen, weil man sich einfach versteht. So, das ist nicht selbstverständlich und da bin ich sehr dankbar für.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich bin dankbar dafür, dass du mein Freund bist, Vinti. Ich möchte jetzt Schluss machen, weil ich treffe jetzt meinen Freund Joko in seinem Hotel. Wir haben einen Lebemannstag vorbereitet. Wir wollen Rosé trinken und die Sonne genießen.
Und die
Geschichte Neujahr in Kapstadt, die heben wir uns mal von einem anderen Zeitpunkt auf. Die ist auch nicht minder schlecht. Aber ich glaube für heute reicht's.
Für heute reicht's. Glaube ich auch.
Vielen Dank, dass ich dein Gast sein durfte. Und liebe Grüße an Paul Rübke.
Ich bin so selig und so happy, dass du es bist, weil es ist wirklich nochmal bizarr, dass wir heute Morgen uns zum Sport getroffen haben. Ich noch gesagt habe, ich muss gucken, dass ich um 11 im Hotel bin, weil dann kann ich noch duschen und dann ist 11:30, dann habe ich Podcast. Und dann hast du noch gesagt, wann soll ich denn dann rumkommen? Und ich so, ja, komm mal so gegen 1. Und du so, ja, 1:30 so um den Dreh. Dann meintest du noch, aber wie lange geht denn das? Ich so, ja, nicht länger als eine Stunde. Und dass du es dann jetzt bist und du jetzt eigentlich, ich hoffe, du bist schon geduscht und umgezogen.
Ich bin geduscht und umgezogen. Ich rufe mir jetzt Uber und dann geht's los.
Genau, und das wollte ich gerade sagen, kannst du jetzt aufs Fahrrad schwingen, das musst du aber nachher auch hier stehen lassen. Weil ich glaube, sagen wir mal so, lass uns doch eine Geschichte kreieren, die wir im nächsten Podcast, wenn wir uns nochmal treffen sollten, erzählen können heute.
Das ist ein Plan für den Tag. Ich grüße alle eure Hörer. Und wie immer möchte ich darauf hinweisen, Freitag ist Bayerisch Berlin Tag. Tschüss.
Oh, guck mal, und jetzt perfektes Timing. Es klingelt jemand vom Hotel, weil ich habe nämlich einen Kübel mit Eis bestellt für 13
Uhr. Kannst du mir bitte, ich esse ja gerade eigentlich kein Fleisch, aber könntest du mir bitte ein Entrecote bestellen mit ein bisschen Salat? Ich bin eine halbe Stunde da.
Okay, für 13:30 kriegst du.
Genau, bis gleich.
Tschüsschen.
Kuss. Diese Folge wurde dir präsentiert von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis.